Fast gar nichts, aber gut. Solange du mich nicht piekst, ne? Nach dem Motto, wenn du eine Nadel hast, solltest du bitte nur das Hemd stechen, ja? Nicht das, was da drunter ist.
Nein, nein, ich passe schon auf.
Ja, ja. Es ist ja auch nicht zu fassen, wie man so im Rheinland sagt. So, ja, gut. Dann tu mal. Mach mal. So, läuft's?
Nein, nicht richtig.
Ja, ich kenne das. Das ist das Schicksal eines modernen Dozenten. Also das habe ich bei Vorträgen auch.
Es kann auch passieren, dass du nicht der Einzige bist, der verkabelt ist.
Ja, ich denke mal, das ist heutzutage das Generalschicksal, nur bei mir ist es wenigstens offenkundig. Ja, gut, ich denke mal. Nein, bevor ich wirklich in Medias Res gehe, also in die eigentliche Sache, ganz kurz zum Zuhören. Es ist darum wichtig, weil das wirkliche Zuhören genauso eine Kunst ist, wie das wirkliche Erzählen. Es ist logisch, dass Zuhören und Sprechen zwei Waagschalen einer Waage sind. Und genauso wie es eine Kunst ist, sich rhetorisch gut auszudrücken, die Leute zu fesseln, die Leute an ihrem Ort festzuhalten, denn wer könnte einen Erwachsenen zwingen, an einem Ort zu bleiben, wenn er nicht wollte, ist es eine Kunst zuzuhören. Zwar ist eigentlich der Sprecher, der Redner in einer viel unangenehmeren Lage als die Zuhörer. Denn die Zuhörer können sich entscheiden, wegzugehen. Der Redner aber nicht. Nur andererseits, der Zuhörer selber muss genug Eigenverantwortung haben, dass er lernt, richtig zuzuhören. Heutzutage sind die meisten Menschen nicht mehr in der Lage. Warum? Weil sie überreizt sind. Zu viel hört man. Zu viel Musik, zu viel Straßenlärm, zu viel Dinge, zu viel geht rein, zu wenig bleibt hängen. Ein Dozent, ein Redner weiß, dass normalerweise von dem, was er sagt, die Zuhörer heutzutage, ich sage extra heutzutage, nicht mehr mitnehmen als 5% bis 10% maximal. Ich weiß das. Ich bin sicher, würde ich einen von euch in einem Monat fragen, was habe ich an dem Abend gesagt? So ihr es nicht aufgeschrieben habt oder irgendwo vom Internet runtergeladen habt, würdet ihr mir höchstens 10% sagen können. Aber ich bin froh, dass es immerhin 10% sind. Denn ich bin darum froh und nicht enttäuscht, weil ich auch nicht mehr erwarte. Ich weiß ja, dass es so ist. Allahumma, ya Rab, Allahumma, yassir lana amrana. Oh Allah, erleichtere uns das Schicksal. Ich weiß, dass es so ist. Deswegen erwarte ich mir nichts anderes. Gut, jetzt haben wir es endlich geschafft. Bismillahirrahmanirrahim. Kommen wir etwas zu dem Thema heute. Ich habe mir dieses Thema aus verschiedenen Gründen ausgesucht. Zum einen, weil Kosmologie mein Leib- und Magenfach ist, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist, dass in der heutigen Zeit viel geredet wird, aber wenig über die Engel. Das hat auch einen ganz konkreten Grund. Beginnen wir zunächst damit, dass wir uns überlegen, warum es eigentlich wichtig sein sollte. Es ist darum wichtig, weil es zu den elementaren Dingen gehört, die zum Iman gehören und die Allah subhanahu wa ta'ala selber im Koran an mehr als einer Stelle anspricht. Wobei dort, wo die elementaren Grundpfeiler des Din erwähnt werden, auch die Reihenfolge wichtig ist. Ich gebe einmal einige Stellen an. Zum Beispiel berühmt ist in der Sura Al-Baqarah, wo es heißt, bezüglich des Iman, Billahi wa Malaikatihi wa Kutubihi wa Rusulihi und so weiter, will sagen, die Reihenfolge ist wichtig. Erst ist genannt der Iman, also die innerliche feste Überzeugung bezüglich der Existenz Allahs. Danach kommen direkt die Engel, danach kommen die Offenbarungsschriften, danach erst die Gesandten und Propheten. Gott gebe seinen Segen und seinen Frieden und seine Zufriedenheit mit ihnen an. Wenn man sich das überlegt und dazu weiß, dass erstens an den Stellen, den einschlägigen Stellen, an denen die Engel in dieser Art und Weise erwähnt werden, ihre Stellung nie unterhalb der Propheten ist, sondern sie werden zuerst genannt. Bedeutet das, und da sind alle Mufassirin einig, dass bezüglich der Rangfolge, der Wichtigkeit, direkt nach dem Element des Göttlichen, also Allahs selbst, die Engel kommen. Trotzdem spielen ja in der Tat die Engel in unserem Bewusstsein im täglichen Leben nicht die Rolle, wie es zum Beispiel die Propheten tun. Würden wir die Reihenfolge nehmen, die wir tatsächlich im Alltag haben, dann würden wir zuerst sagen, inshallah, Allah, gut und schön, Allah subhanahu wa ta'ala, aber danach kämen ja eigentlich erst entweder der Koran als Schrift, weil wir uns damit beschäftigen, weil wir es öfters einmal lesen. Oder gleichrangig damit dann eben der Prophet Muhammad s.a.w. und damit stellvertretend einer oder das Siegel der Propheten insgesamt. Die Reihenfolge ist also nicht dieselbe. Und das hat wiederum auch einen ganz konkreten Grund. Es hat den Grund, dass der Mensch, der einfache Mensch, der Mensch, der sich nicht tagtäglich über seinen Dien Gedanken macht, sich das vergegenwärtigt, was er täglich nennt, aber nicht das, was er nicht täglich sieht. Bei Allah ist es nun gerade mal nicht möglich. Es ist uns ja klar, dass wir Allah in dem Sinne nicht mit unserem bloßen Auge sehen können. Aber bei den Engeln ist es darum unklar, weil die Rolle, die die Engel haben, offensichtlich den meisten Menschen heute auch sehr fremd ist. Fangen wir einmal ein bisschen damit an. Zum einen, es gehört, das sei ganz klar gesagt, zu den unabänderlichen Aqaid, Grundlagen des Din, dass man überzeugt ist und diese Überzeugung auch kundtut, dass es Engel gibt. Dass sie eine eigenständige Schöpfungsart sind. Wer das leugnet, kann nicht als Muslim bezeichnet werden. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Allein dadurch müsste man merken, dass es eine Besonderheit hat. So heißt es zum Beispiel in der Surat al-Baqarah im Vers 177, in deutscher Übertragung, ich sage immer dazu, in deutscher Übertragung. Ich lasse es jetzt mal auf Deutsch. Es ist nicht Glauben, dass ihr euer Angesicht nach Osten oder Westen wendet, sondern der Glaube ist bei dem, der an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Schrift und die Propheten glaubt. Das ist eine sehr harte Aussage. Hier wird also tatsächlich die innerliche Überzeugung, der Iman, der Glaube an die Engel, als so wesentlich betrachtet, dass auch äußerliche Formen dahinter zurückstehen. Die Wichtigkeit ist also enorm. Außerdem heißt es zum Beispiel, wer nicht an Allah, seine Engel, seine Schriften, Gesandten und den jüngsten Tag glaubt, der ist weit irregegangen. Das steht in der vierten Sure, der Sure An-Nisa, Vers 136. Des Weiteren sieht man die Wichtigkeit in etlichen Hadithen, von denen ich im Moment noch keine nenne. Das verweiche ich mir für später. Wir leben heutzutage in einer sehr oberflächlichen Zeit. Wir werden dazu erzogen, Oberflächliches zu konsumieren, zu fressen, nicht zu verdauen. Um es klar zu machen, das Wort Malaika ist ein Ausnahmewort. Die Einzahl davon wird zwar auch im Koran selber sowie in der Überlieferung als Malak wiedergegeben, aber die Gelehrten der Sprache, allen voran Ibn Manzur, der Verfasser des Lisan al-Arab, des Standardwerks der arabischen Lexikographie, sagt ganz klar, das ist nicht so. Tatsächlich kann man allgemein feststellen, dass sich das Wort Malak eigentlich von Malak ableiten müsste. Also nicht von Herrschaft oder Herrschen, Malaka, sondern von Uluka. Das ist ein anderes Wort. Uluka hingegen bedeutet dasselbe wie Risala, Gesandtschaft, Aufgabe, Botschaft, die überbracht wird. Damit stimmt die Wortschöpfung genau mit der Tora und mit der des Injil überein. Dort ist es ebenfalls so, Angelos ist auch der Botschafter, sowohl in der allgemeinen Sprache als auch speziell Engel, wenn wir die griechische Fassung des Evangeliums nehmen. Von daher ist es ein und dieselbe Grundbedeutung. Wenn wir zur Schöpfungseigenart kommen, die Schöpfungseigenart der Engel ist im Koran nicht genannt, wohl aber im authentischen Hadith. Beides ergänzt sich ziemlich klar. Die Erschaffung Adams ist deutlich genannt im Koran an mehreren Stellen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Die Schöpfungseigenart der Engel ist nur in der Überlieferung genannt. In der Überlieferung heißt es, in Sahih-Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Engel sind aus Nur erschaffen, also Licht. Welche Art dieses Licht ist, ist auch klar. Das ist das Licht, das von der göttlichen Sphäre herkommt. Es ist ein besonderes Licht und nicht, das kann man aus anderen Stellen ableiten, was jetzt aber im Rahmen der Kosmologie ein bisschen zu weit führt, welches nicht identisch ist mit unserem körperlichen Licht. Es ist aber jedenfalls etwas, was direkt aus der Ebene des Thrones kommt. Dass die göttliche Sphäre lichterfüllt ist und je weiter man sich von der Ebene des Diesseits entfernt, durch die Himmel hindurch, bis hin zum Throne Allahs subhanahu wa ta'ala, dass alles immer lichterfüllter wird, das ist in vielen authentischen Hadithen berichtet, die heutzutage übrigens nicht mehr so gerne wiedergegeben werden, weil es den Verstand der Leute überfordert. So ist es beispielsweise so, heutzutage würde sich kaum jemand getrauen zu fragen, was ist jenseits des Thrones Allahs, was ist jenseits des Arshullah. Doch das haben die Sahaba gefragt. Das haben sie gefragt. Es gibt eine authentische Überlieferung, wo es heißt, dass die Sahaba fragten, Gesandter Allahs, was kommt denn jenseits des Thrones Allahs? Und dann sagte der Prophet, ohne Zorn und ganz ruhig, Danach kommen nur noch Sahara min Nur, Wüsten aus Licht. Das sind sehr, sehr interessante Bilder. Es bleibt also so, gemäß der Auffassung von der Schöpfung im Ganzen wird gesagt, es ist nicht so, wie man das hier so sieht, Stichwort Weltall, alles ist dunkel und nur ein paar kleine Lichter, sondern man sagt, je näher man sich vom Diesseits her durch die Himmel hinweg zur Ebene des Thrones Allahs hin bewegt, umso lichterfüllter wird es. Also ist letztlich Licht das, was Allah geschaffen hat und das, was eigentlich alles ausfüllt, was aber im Diesseits weniger wird. Dieser Mangel an göttlichem Licht ist also ein Mangel und ist nicht der Normalzustand. Das ist wichtig zu wissen. Es geht also im Rahmen der islamischen Kosmologie so, dass man davon ausgeht, dass eigentlich alles lichterfüllt sein sollte, dass aber Allah festgesetzt hat, dass es auch eine Art von Dunkelheit gibt. Und diese Dunkelheit ist gewissermaßen nichts Echtes. Es ist genauso, und auch das ist eine wichtige Übereinstimmung, wie mit Haqq und Batil. Wenn wir sagen, und das wäre ein Trugschluss, Haqq und Batil sind zwei gleichartige Stücke auf einer Waagschale. Haqq als Wirklichkeit, Wahrheit, Batil als Nichtiges oder Lügnerisch, so ist das nicht der Fall. Denn Batil ist eigentlich nichts. Es hat keine wirkliche Substanz. Es hat keine echte Wirklichkeit. Nur Haqq hat eine Wirklichkeit. Sie sind also nicht wirklich gleichwertig. Sie erscheinen es aus unserer Sicht. Warum? Weil im Diesseits Licht und Dunkel gemischt ist. Wir sind hier in einer Ebene, in der beides gemischt ist. Weder ist das Diesseits gänzlich böse, noch ist das Diesseits gänzlich gut. Wäre es gänzlich böse, wäre es die Hölle. Wäre es gänzlich gut, wäre es das Paradies. Doch Allah hat uns weder die wahre Hölle, noch das wahre Paradies gestattet. Das hat er zurückgehalten für den Tag des Gerichts. Sondern diese Welt ist eine Mischung. Und darin liegt die eigentliche Prüfung, was man daraus macht. Nur die Dunkelheit ist weder wirklich gewünscht, noch ist sie das Wesentliche. Im Gegenteil, Dunkelheit hat keine Substanz. Unter diesem Aspekt einmal betrachtet, haben Engel also die wahreste Substanz. Darum, weil die Engel aus dem Stoff erschaffen sind, der Ebene des Thrones Allahs am nahesten steht, nämlich Licht. Und es gibt auch Überlieferungen, wo es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala letztlich aus einer besonderen Art von Licht auch seinen Thron erschaffen hat. Sodass die Engel und die Schöpfungseigenart des Thrones selbst und nichts, wenn wir so wollen, steht der göttlichen Ebene, der wirklich innersten göttlichen Ebene näher als der Thron, sodass diese beiden Schöpfungseigenarten sehr nahe sind. Allerdings hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln die Eigenart verliehen, das ist eindeutig belegbar, dass sie sich in die Ebene des Diesseits bewegen können, ja, dass sie auch Menschengestalt annehmen können in Ausnahmefällen. Das können wir eindeutig nachweisen. Einmal durch den Koran selber. In der Erzählung der Daif Ibrahim, der Gäste Ibrahims, wird von drei Männern geredet. Dass sie wie Menschen dem Ibrahim erschienen, wird dadurch deutlich, dass es heißt, und als er sie bewirtete, ich fasse sinngemäß zusammen, schlachtete er ein fettes Kälbchen und setzte es ihnen vor. Sie aßen aber davon nicht. Warum? Dazu komme ich später noch. Auf jeden Fall ist es so, er nahm an, dass sie Menschen seien. Sie müssen also Menschengestalt gehabt haben. Ganz ausdrücklich wird das gesagt in einer berühmten Überlieferung, die aus der medinensischen Zeit stammt, wo es heißt, eines Tages kam die Prophetenmoschee am Mann herein und wir wunderten uns, heißt es bei dem Überlieferer, dass wir an seinen Kleidern keine Spur des Weges fanden. Es war blütenweiß, das Gewand. Seine Haare waren pechschwarz, nicht eine Strähne weiß darin. Und er setzte sich zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wasallam, und fragte ihn dann, O Mohammed, lehre mich, was der Din ist. Und er sagte, Allah weiß es am besten und so weiter. Da gibt es verschiedene Überlieferungen dazu. Jedenfalls ist es so, dass hinterher der Mann wieder aufsteht und der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, sich an die versammten Sahaba wendet und fragt, wisst ihr, wer das war? Das war Gabriel, der gekommen war, euch euren Din zu lehren. Und es besteht darum Übereinstimmung bei allen Gelehrten dazu, abgesehen von verschiedenen Ereignissen, dass es möglich ist, ja, dass es sogar der Sunnatullah, darauf komme ich auch noch, entspricht, dass manchmal die Engel tatsächlich Menschengestalt annehmen und dass sie die Menschen in dieser Gestalt auch warnen. Die Engel betreten also, kurz gesagt, obwohl sie aus der Ebene des Lichts des göttlichen Thrones stammen, die Menschenwelt direkt und sie haben direkte Aufgabe. Es gibt einen Grundsatz, wenn ein warnender Engel geschickt wird oder ein Strafengel, so ist es dass die Zeitfrist eines Volkes einer Zeit abgelaufen ist. Darum heißt es im Koran, sie sagen, warum ist denn kein Engel entsandt? Wenn wir einen entsandt hätten, dann wäre die Angelegenheit besiegelt gewesen. So bedeutet es, es gibt bestimmte Engel, die dazu entsandt sind, die Entscheidung in der Regel, die Bestrafung Gottes, durchzuführen. Allah hat entschieden, dass ein Ort bestraft wird, ein Volk vernichtet wird, heimgesucht wird. Wenn der Engel herabgesandt wird, ist die Sache entschieden. Es ist nichts mehr daran zu ändern. Die Engel haben also ganz konkrete Aufgaben. Zu den Aufgaben komme ich aber gleich noch, inshallah. Zunächst zur Schöpfungseigenart. Zur Schöpfung gehört ja auch eine Zahl. Dass die Engel eine eigene Gestalt haben, wissen wir ebenfalls. In der Sira, die in der ältesten Form von Ibn Hisham weitergegeben wird, in verschiedenen Überlieferungswegen, wird deutlich thematisiert, dass der Prophet, als er aus der Höhle Hira herauskam, nach der ersten Offenbarung, üblicherweise wird übereinstimmend gesagt, die ersten vier Verse der Sura Al-Alaq, dass er danach den Engel Jibril in seiner wahren Gestalt am Horizont sah. Zwei Aspekte sind in den Überlieferungen enthalten, die sich auf die wahre Gestalt Jibrils a.s. beziehen. Im Wissen, dass Jibril zu den höchsten und wichtigsten Engeln zählt. Es heißt in manchen Überlieferungen, dass er auf einem Thron gesessen hat. Und dass jedes Mal, wenn der Prophet seinen Blick irgendwohin wandte, er ihn sah, will sagen, er bewegte sich mit, er war nicht an den Ort gebunden. Er war so groß, dass er den ganzen Himmel ausfüllte. In manchen Überlieferungen wird von über 300 Flügeln gesprochen. Es wird gesprochen von einer besonderen Gestalt, die er gehabt hat. Das will ich aber hier nicht näher ausführen, dazu reicht die Zeit nicht. Diese Gestalt bedecken die Engel. Das heißt, in der Regel ist der Mensch nicht in der Lage, die Engel in ihrer wahren Gestalt zu ertragen. So muss man es sagen. Das gilt besonders für die großen Engel. Aber die Zahl ist gewaltig. Wir können nicht wissen, wie groß die Zahl ist. Es gibt eine Überlieferung, die auch Sahih-Charakter hat im Rahmen der Kosmologie, wo der Prophet s.a.w. seinen Gefährten sagt, die Himmel haben ein Anrecht, dass sie stöhnen unter der Last der Engel, die sie bedeckt. Denn wahrlich, es gibt nicht ein einziges kleines Fleckchen in dem Maße einer Fingerkuppe oder nach anderen Überlieferungen im Maße einer Nadel, die nicht von Engeln bedeckt wäre. Sodass also die Zahl der Engel wirklich gewaltig sein muss. Es gibt Überlieferungen, die nahelegen, dass Allah die Engelzahl bis zum jüngsten Tag immer weiter erhöht. Und die Engel haben eine bestimmte Aufgabe. Ein jeder Engel hat eine bestimmte Aufgabe. Das ist auch wichtig. Die Engel sind nicht nichtig erschaffen. Auch das wird im Koran thematisiert. Und wenn es noch so viele Millionen, Milliarden oder sonst wie viele sein mögen, Allah allein weiß das, so heißt es, und die Junud, die Heerscharen, die Allah erschaffen hat, kennt nur er selber. Nichtsdestoweniger hat an jeder einzelne von diesen Heerscharen eine genau umrissene Aufgabe. Und da kommen wir zu einem anderen. Die Natur, alles Erschaffene, alle Dinge haben Engel. Die Berge, die Sterne, die Steine, jedes Staubkorn, Regentropfen. Es gibt nichts in der, in Anführungsstrichen, ich sage extra in Anführungsstrichen, belebten und nicht belebten Materie, in der belebten und nicht belebten Welt, in den Ebenen oberhalb und jenseits des Diesseits, wo nicht ein Engel mit beauftragt wäre. Es gibt nichts, womit nicht ein Engel beauftragt wäre. Nichts. 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 Das ist das Erste. So erkennt man, wenn das denn so ist, dass mit dem geringsten Körnchen schon ein Engel beauftragt ist, so bedeutet es, dass Allah selber seine Herrschaft, nur weil er es so will, nicht weil er es nicht anders könnte, weil er es so will, ausüben lässt, indem er sie die Aufgabe ableitet und delegiert an seine Beauftragten, an die Engel. Und es gibt Überlieferungen, wo es heißt, wie der Befehl Gottes, der Amrullah, herabgesandt wird zur Ebene der körperlichen Existenz. Und zwar finden wir das, wie auch sehr viele andere wichtige Dinge im Mi'raj. Es heißt, dass der Prophet s.a.w. auf Buraq reitend, dem himmlischen Reittier, begleitet von Jibril a.s., bis zum siebten Himmel gelangte. Hier an der Grenze des siebten Himmels, nicht am Eingangstor, an der Grenze liegt der sogenannte Sidratul Muntaha, der äußerste Lotusbaum. Ich habe den Lotusbaum selber in Südarabien gesehen. Der Lotusbaum im Original hat kleine Blätter, die sind also maximal ja, ich würde sagen, so groß wie ein Daumennagel, aber das ist schon wirklich das Äußerste. Sie sind sehr klein. In der Überlieferung heißt es, um zu verdeutlichen, dass es kein gewöhnlicher Baum ist, und ich sah, dass seine Blätter größer waren als Elefantenohren. Also das heißt, eine Gewaltigkeit ist da. Die Früchte sind im Original sehr klein, wie ganz kleine Beeren. Und da heißt es, wie große Wasserschläuche und Wassergefäße. Das Besondere aber ist, dass beschrieben wird, dass immer, wenn vom Throne Allahs her ein Befehl ertönt, es Engel gibt, die von jenseits des äußersten Sidra sich herabsenken und die Befehle Allahs, die Worte und die Befehle und die Angaben, die Allah gibt, auf dem Sidra niederlegen. Es heißt in der Sira, und als die Engel kamen und den Sidra bedeckte, was ihn bedeckte, übrigens genau dasselbe, was in Surat al-Najm auch wortwörtlich gesagt wird, nicht wahr? Idha rashaha ma rashaha, das ist damit gemeint nach dem Mufassirin, da heißt es, da veränderten die Blätter ihre ursprüngliche Gestalt, so als ob sie jegliche Farbe hätten, so heißt es in der Sira. Und dann kommen Engel von diesseits der Grenze, vom diesseits her betrachtet, von diesseits her und nehmen dann die Befehle, die Awamirillah, die Befehle Allahs auf und tragen sie in die übrige Schöpfung. Darum heißt der Sidra auch As-Sidratul Muntaha, der Sidra, der Lotusbaum, an dem alle Dinge enden. Denn es ist nach Auffassung der Überlieferer, nach dem, was man weiß, zumindest den allermeisten Engeln nicht erlaubt. Bei den allergrößten Engeln ist man sich nicht ganz sicher. Aber bei den anderen Engeln ist es sicher, es ist ihnen nicht erlaubt, diese Grenze zu überschreiten. Weder diesseits noch jenseits der Ebene des Thrones Allahs. Das ist die Bedeutung des Sidra. Der Sidra ist also der erste, der Schleier um den Thron Allahs. Und der Schleier um die Ebene der wahrhaftigen Göttlichkeit. Nach dem Sidra hingegen kommen die Schleier aus Licht. In der Sira und im Miraj wird berichtet, nach vielen Überlieferungen, dass der Prophet Sassram weiterkam als bis zum Lotusbaum. Das ist eine Besonderheit. Danach heißt es, und dann wurde ich gebracht bis weiter als zum Sidra, nämlich dorthin, wo die Schleier aus feurigem Licht sind. Und es war so, dass ich in der Nähe dieses Schleiers war, und es war, als ob es glühende Perlen wären, die mich versenkten. Das ist der endgültige Grenzzaun. Danach kommt die Ebene, was kein Geschöpf mehr ertragen kann. Und diese Schleier hat Allah gezogen, und das wird selbst thematisiert, damit die Schöpfung nicht vergeht. Denn würde Allah diesen Schleier fortnehmen und seine Wirklichkeit würde der Schöpfung kundgetan, die Schöpfung müsste vergehen. Und dies ist auch der Grund, der innere Grund, warum am jüngsten Tag die Himmel und auch die Erde, wie sie ist, vergehen müssen und vergehen werden, weil dann tatsächlich Allah den Schleier um seinen Thron fortnimmt. Das ist der wirkliche Grund. Wenn Allah den Schleier um seinen Thron fortnimmt, wird die sämtliche Schöpfung vergehen müssen, weil sie die Wirklichkeit Gottes nicht ertragen kann. Die Wirklichkeit ist nämlich letztlich die göttliche Sphäre selbst. Wie unwirklich die Schöpfung im Vergleich zur Wirklichkeit Gottes ist, wortwörtlich, erkennt man daran, dass der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, dieses große Geheimnis angedeutet hat in seinem berühmten Wort, die Menschen schlafen und wenn sie sterben, erwachen sie. Je näher der Mensch der Ebene der Barzachwelt, der Zwischenwelt kommt, der Ebene zwischen Diesseits und Jenseits selbst. Und je näher er sich im Jenseits selbst zur Ebene des Thrones bewegt, desto wirklicher muss er werden. Und desto weniger ist das, was wir im Diesseits als Materie oder als Sein empfinden, vorhanden. Ja, es vergeht. Und so heißt es in der Surat al-Rahman in diesem Sinne, Kullu ma alayha fan, alles was auf ihr gemeint, auf der Ebene des Diesseits, nicht nur auf der Erde, auf der Ebene des Diesseits, der diesseitigen Existenz ist, muss vergehen. Illa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Außer dem Angesicht deines Herrn. Allahs gemeint, dem Herrn, der die Majestät und die wahre Würde innehat. In diesem Sinne, alaikum salam, in diesem Sinne muss man die Existenz der Engel genauer betrachten. Wenn man all diese Dinge, und das ist jetzt nur angedeutet, weil ich ja gesagt habe, ich beziehe die Kosmologie mit ein, die Wissenschaft von den Welten, so wie es überliefert ist von der Prophetenüberlieferung, der authentischen. Wenn man das hinzunimmt, bedeutet das nämlich, dass die Engel an allen Welten teilhaben müssen. Sie müssen eine Schöpfungseigenart haben, die sie befähigt, sich durch alle Ebenen hindurch zu bewegen. Das ist aber den anderen Wesen unmöglich. Den Menschen ist es per se nicht möglich, die Grenze des untersten Himmels zu durchschreiten. Und sie kommen auch nicht einmal dahin. Denn das, was wir Weltraum nennen, Um das einmal ganz deutlich zu machen, das, was wir Weltraum nennen, ist im Rahmen der islamischen Kosmologie nicht mehr als das, was genannt wird, ma baina as-samawati wal-ard. Alle Gestirne, alle Planeten, auch die gewaltigsten Himmelssysteme, sind nichts als eine Zwischenraumfüllung. Dann aber erst beginnt die Grenze des untersten Himmels. Und die Gewaltigkeit eines jeden Himmels, der über dem anderen kommt, wird beschrieben in den authentischen Überlieferungen vom Propheten s.a.w., indem er sagt, ein jeder Himmel, der höher liegt als ein anderer, hat zu ihm so ein Verhältnis, als würdet ihr ein kleines Zelt inmitten einer gewaltigen Wüste sehen. So gesehen sind die Entfernungen unglaublich. Wenn man überlegt, nur als ein Beispiel, und wir reden ja von Wahrhaftigkeit, wir reden nicht von irgendwelchen Theorien, wenn wir bedenken, dass man theoretisch hunderte von Lichtjahren bräuchte, um auch den nahesten Fixstern, das ist Alpha Centauri, zu erreichen. Hunderte von Lichtjahren. Dass es aber andererseits heißt, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Die Engel steigen empor zum Throne selbst, zur Ebene des Thrones selbst, durch alle Himmel hindurch. Und dagegen ist der Weltraum nichts. An einem Tag, dessen Maße, gemeint nach eurem Sonnenjahrmaß, 50.000 Jahre umfassen. Nur 50.000. Nur 50.000. Und daran merkt ihr, das irdische Licht oder das Licht, was wir von der Erde aus erkennen können, ist nicht das Licht der Engel. Es ist ein anderes Licht. Denn, wie gesagt, das Licht selber hat eine festgefügte Geschwindigkeit, das körperliche. Aber es bräuchte für die Entfernung bis zur Grenze des Weltalls Milliarden und Abermilliarden von Jahren. Jedoch die Engel selber, wiewohl sie aus dieser Urmaterie des göttlichen Lichts erschaffen sind, brauchen das nicht. Nur 50.000 Jahre, um über alle Ebenen hinweg zu gelangen. Daran kann man die Gewaltigkeit der Engel erkennen. Es gibt nichts von Menschenhand, was dem auch nur im Entferntesten nahe kommt. Es gibt noch andere Beziehungen. Es heißt nämlich, genauso wie die Himmel eine Hierarchie haben und eine Bedeutung, ein jeder hat seine besondere, haben auch die Engel eine bestimmte Hierarchie, unabhängig davon, dass es natürlich Engel gibt, die für verschiedene Dinge zuständig sind. Diese Hierarchie ist sehr wichtig. Man muss das als Muslim wissen. Das gehört zu den Dingen, die nur ein Unwissender, ein Jahil, nicht weiß. Das darf man nicht nicht wissen. Umgekehrt, das muss man wissen. An erster Stelle stehen die Oberhäupter der Engel, die obersten Oberhäupter. Über die sollte man etwas wissen. Die sind mit den wichtigsten Aufgaben betraut. Und sie haben zu allen Orten ihrer Welt Zugang. Die Frage jenseits des Sidra ist eine Frage für sich. Und sie gebieten jeweils auch über viele andere. Denn ein jedes Oberhaupt, ein jedes Engeloberhaupt gebietet automatisch über alle, die unter ihm stehen. Je nachdem, welche Aufgabe sie haben. Man muss sich das vorstellen wie gewaltige Organisationen. So heißt es, zu den gewaltigsten zählen, die sind namentlich genannt, Gabriel, also Jibril, heißt es im Koran, dann Mikael oder Mikael, wie er im Koran genannt wird, dann Israfil und Azrael. Die Aufgabe ist sehr deutlich. Jibril, a.s., hat die Aufgabe der Offenbarungsniederbringung. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala entschied, dass eine Offenbarung durch einen Engel geschickt werden sollte, so war es nur Jibril. Aber es war nicht seine einzige Aufgabe. Auch bestimmte Arten der Bestrafungen und der Entscheidungen trifft er und traf er. Nur in manchen Fällen, wie zum Beispiel im Falle des Musa a.s., ist das wohl nicht der Fall gewesen, denn es heißt, Musa wird Kalimullah genannt, der, mit dem Allah selber, wenn auch mit einem, von hinter einer Schleier, von einem Schleier her, gesprochen hat. Da wird nicht berichtet, weder im Koran noch in den anderen Offenbarungsschriften, dass Jibril dabei gewesen wäre, aber das ist eine Ausnahme. Bei anderen Propheten und Gesandten ist das der Fall. Des Weiteren, Mikael ist verantwortlich für alle Dinge, die in der natürlichen Welt passieren. Also, das heißt, für alle Pflanzen, für das Wachstum und so weiter. Israfil ist ein besonderer Engel. Israfil ist nur erschaffen, um zu warten bis zum jüngsten Tag, um die Vernichtung am jüngsten Tag einzuleiten. Das ist seine einzige Aufgabe. Er hat ein besonderes Instrument. Es wird im Koran Sur genannt. Es ist nicht genau bekannt, was das ist. Die Übersetzung Posaune ist nicht genau. Den Überlieferungen nach scheint es eher wie ein gewaltiges hornähnliches Instrument zu sein. Und es heißt, wie ein gewaltiges Horn, was um sämtliche Himmel herum sich erstreckt. So gewaltig ist es. Und es heißt, Er steht in der Nähe des Thrones Allahs. Er steht wirklich jenseits des Thrones Allahs. Und es heißt, und er blickt auf den Thron, wann ihm denn der Befehl gegeben werde, in dieses Instrument zu stoßen. Von dem Moment an, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erde erschaffen hat, wurde auch Israfil erschaffen. Und als Israfil erschaffen wurde, wusste er schon und war bestimmt, du bist bestimmt, die Vernichtung all dessen zu einzuleiten, die geschehen wird. Wann ist bei mir, so sagte Allah. Aber dieses Wesen, Israfil, ist zu nichts anderem zu erschaffen, als alles außer Allah und dem, was Allah will, zu vernichten. Das ist seine einzige Aufgabe und auf die wartet er. Auch jetzt wartet er darauf. Jede Minute, jede Sekunde wartet er darauf und steht bereit. Azrail, in den Überlieferungen wird der Name erwähnt, im Koran selber nicht, ist der Engel des Todes. Einer der wichtigsten und größten Engel. Er ist verantwortlich dafür, dass die Seelen und die Lebensgeister, die Allah subhanahu wa ta'ala zu sich nehmen möchte und die er aus den Körpern trennt, dass die auch wirklich gemäß dem, was Allah bestimmt, herausgenommen werden. Er hat Helferengel, die werden ausdrücklich genannt. Es wird von den Awan gesprochen. Das sind die Helferengel Azrails. Das ist in der Überlieferung genannt, nicht im Koran. Dabei kommt schon ein Aspekt heraus, der übrigens bei den anderen auch genannt ist. Dass die Menschen, wenn ihnen die Engel entgegentreten, dass die Menschen die Engel so erkennen, wie die Stellung der Menschen vor Allah ist. Bei Azrael ist es so, wenn ein Sünder stirbt, ein übler Mensch, so sieht der Azrael in seiner furchtbarsten Gestalt. Und es heißt, das Letzte, was dieser Mensch empfindet, oder die Seele dieses Menschen, bevor sie herausgerissen wird, ist grenzenlose Furcht. Und so stirbt er mit Furcht und wird auferweckt mit Furcht. Und der Erste, der dies vollstreckt, ist Azrael. Und die Letzten, die es vollstrecken, das sind die Engel der Hölle, die Allah nur geschaffen hat, um alles zu bestrafen und zu quälen. Und Azrael hat seine schönste Gestalt bei denjenigen, die fromm und aufrichtig sind. Und er nimmt die Seele leicht heraus, in der Überlieferung, so wie ein Tropfen herausläuft aus einem Gefäß, was schon fast geleert ist. Und auch die Helferengel tun das. Sie stehen immer bereit. Und niemand kann dem Schicksal entgehen. Das sind die vier bekannten großen Oberhäupter. Danach wird überliefert, es sind Engel gesetzt, zum Beispiel über die Himmel, die Oberhäupter der Wächterengel. Denn zum Beispiel alle Tore, das wird im Mi'raj ausdrücklich gesagt, alle Tore des Himmels haben Engel. Es gibt besondere Tore. Man kann den Himmel oder man kann irgendeinen Himmel theoretisch nicht irgendwie betreten. Auch die Engel können das nicht. Es gibt Tore, die werden bewacht. Und die Wächterengel haben ihre Befehle. Sie haben Oberhäupter. Ein weiterer Engel ist genannt, wenn wir schon von Oberhäuptern sprechen. Zwei weitere sind genannt. Denn was uns auch natürlich bewegt, ist das Paradies oder die Hölle. Die Engel der Hölle haben einen Namen. Das sind die Zabaniyah. Und sie haben ein Oberhaupt. Dieses Oberhaupt hat einen Namen, der auch im Koran genannt ist. Sein Name ist Malik. Im Koran wird genannt an einer bestimmten Stelle, dass die zur Strafe verurteilen sagen, O Malik, lass uns doch hier heraus. Aber er sagt, ihr müsst bleiben. Der Name des Oberhauptes der Paradiesengel ist aber anders, wird im Koran nicht genannt, aber in der authentischen Überlieferung. Sein Name ist Ridwan. Die Engel des Paradieses, auch daran liegt eine Hikma, eine Weisheit Allahs, die Engel des Paradieses sind aber mehr als die Engel der Hölle. Und das entspricht der Aussage Allahs, die Barmherzigkeit Gottes besiegt Allahs Zorn. In der Beschreibung in der Sura Al-A'raf tritt dieses ebenfalls heraus. Obwohl in der Sura Al-A'raf der entscheidende Punkt der ist, dass die Trennung geschieht zwischen denen, die zur Hölle verurteilt werden und denen, die zum Paradies die Erlaubnis erhalten und denen, die auf den A'raf stehen, wie immer ihre Aufgabe ist, auf den Anhöhen. So wird gesagt, so als ob es einen gewaltigen Wall zwischen beiden Gruppen gibt und darin gibt es ein Tor. Und es heißt, das Innere, das Verborgene dieses Tores ist Barmherzigkeit, das Äußere jedoch, Azab, ist Strafe. So kann man sagen, auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala nach außen hin am jüngsten Tag die Strafe in den Vordergrund stellt, denn es heißt, niemals zuvor, nach Zeit gemessen, hat Allah so einen Zorn empfunden wie am jüngsten Tag und niemals danach wird er so einen Zorn empfinden wie am jüngsten Tag, so ist das symbolisiert in der Aya selber, das ist eine Hikma in der Aya selbst, durch den Begriff Azab. Doch das Innere, was letztlich überwiegt und was das Entscheidende ist, ist immer noch Rahma. So stimmt also diese Aya auf sehr interessante Weise mit der Überlieferung überein und beides deckt sich. Eine andere Sache. Die Tätigkeiten der Engel, dazu gibt es auch Besonderheiten. Jibril a.s. wird auch der edle Gesandte genannt. In der Surat al-Takwir wird der nämlich genannt, dort wird in der Übersetzung, wenn wir das grob übersetzen, gesagt, dies ist wahrlich das Wort eines edlen Gesandten, Rasulin Karim. Hier ist nicht der Gesandte Gottes a.s. gemeint, sondern hier ist Jibril genannt. In diesem Fall, er ist ein edler Gesandter, weil er seiner Schöpfungseigenart nach edel ist, weil er seinem Rang vor Allah nach edel ist, weil er seiner Aufgabe nach edel ist. Dann heißt es weiter, dem Macht gegeben ist beim Herrn des Thrones, weil er zu den besonders nahestehenden Engeln gehört. Diese nahestehenden Engel haben einen besonderen Ausdruck. Sie werden Al-Muqarrabun genannt, die, die Allah nahestehen. Das gleiche Wort kommt übrigens schon in der Tora vor, nämlich als Cherubim. Es ist also ein sehr altes Wort, was in allen Offenbarungsschriften so vorkommt. Auch das ist interessant zu wissen. Es heißt, dem Macht gegeben ist beim Herrn des Thrones und in Ansehen steht, dem gehorcht wird und der treu ist. Die Treue ist zu Allah. Der Gehorsam wird ihm geleistet von den anderen Geschöpfen, die aus Licht erschaffen sind, von anderen Engeln. Er ist einer der größten und gewaltigsten Engel. Des Weiteren kann man sagen, die Helferengel gliedern sich in zwei Großgruppen. Man unterscheidet eigentlich zwischen den einfachen untergebenen Engeln und den speziellen. Die speziellen Engel werden in der Überlieferung Al-Awan genannt. Nicht nur der Todesengel hat sie, sondern auch andere. Allgemein unterscheidet man zwischen den Engeln der Barmherzigkeit, das ist als Begriff vielen bekannt, Malaikatul Rahma, und die Engel der Bestrafung, Malaikatul Azab. Sie sind zwei Großgruppen. Sie haben verschiedene Oberhäupter. Aber es heißt in vielen Überlieferungen zum Beispiel, wenn eine Gemeinschaft von Muslimen versammelt ist, um im guten Sinne sich zu unterhalten, nicht für Nichtiges, und sich für ihren Dien Sorgen machen, dass in diesem Falle nicht irgendwelche Engel sind, sondern die Malaikatur Rahma. Sie werden als Großgruppe genannt. Oder eine andere Überlieferung. Wenn die berühmte Überlieferung, wenn in einem Gebäude oder in einem Haus im engeren Sinne Abbilder, gemeint sind hier spezielle Abbilder, und Hunde anwesend sind, in manchen Überlieferungen auch Glocken, damit sind aber die Holzglocken der alten christlichen Priester gemeint, wie die Kommentatoren sagen, dann treten die Engel der Barmherzigkeit nicht ein, die Malaikatur Rahma. Das heißt, dieser Begriff der Malaikatur Rahma wird an vielen Stellen interessanterweise genannt. Man könnte sagen, dort, wo nicht ein spezieller Engel auftritt, treten sie auf. Dann gibt es die sogenannten Trägerengel des Thrones. Das ist etwas ganz Besonderes. Denn Allah hat bestimmt, dass sein Thron getragen wird von besonderen Engeln. Sie zählen von der Größe, soweit wir das irgendwie ermessen können, zu den gewaltigsten der Engel. Dies sind normalerweise vier. Jedoch, am jüngsten Tag werden ihnen noch vier weitere Engel hinzugetan, wenn der Thron Allahs von ihnen herabgetragen wird auf diese Ebene, die nicht unserer Welt mehr entspricht. Und das wird in einer berühmten Aya genannt, wo es heißt, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّهَا يَمَئِذٍ ثَمَانِيَ. Und es tragen den Thron deines Herrn an jenem Tage acht. Überhaupt, die Zahl der Engel ist im Koran ausdrücklich genau genannt. Nicht nur an der Stelle, sondern auch an vielen anderen. Es sind also ganz konkrete Zahlen gemeint. Die Mufassirin meinen, abgesehen von den Zahlen, zum Beispiel den Zahlen der Engel, die die Hölle voranschleppen am jüngsten Tag und ähnliches, da ist die Rede von 70.000 oder so etwas, da könnte der Begriff 70.000 eine allgemeine Mengenzahl sein. Aber diese Zahlen, diese kleinen Zahlen, diese konkreten, die im Koran genannt sind, sind konkret gemeint. Es sind acht. Das hat eine besondere Bedeutung, aber darauf können wir heute noch nicht so einzeln eingehen. Das ist auch nicht so ganz wichtig. Dann haben wir, wenn wir schon gesagt haben, Radwan, dann haben wir natürlich nicht nur das Oberhaupt der Engel, die übers Paradies gesetzt sind, sondern wir haben die Dienerengel des Paradieses. Es ist die allgemeine Vorstellung im Koran, dass dem Muslim, der durch Entscheid Allahs das Paradies erwirbt, dass ihm Diener gegeben werden. Das bedeutet, die Geschöpfe, die Befehlsausführer Allahs sind in diesem Falle bestimmt, dass sie Diener sind. Das ist ein besonderes Bild. Das heißt, Wesen, die von der Schöpfungsart her noch gewaltiger sind als der Mensch, werden ihm als Diener gegeben. Das ist wichtig, weil es die Wertschätzung des Menschen beinhaltet. Und das ist mit ein Grund, nicht der einzige, aber mit ein Grund, warum viele Gelehrte auch sagten, dass es mit eine Bedeutung dessen, dass man sagt, dass der Mensch höher steigen kann in der Wertschätzung Allahs als die Engel, aber auch tiefer fallen kann als die Tiere. Darum, weil die Engel sich dem Befehl Allahs nicht widersetzen können. Sie haben den freien Willen nicht. Es heißt in mehr als einer Aya, und sie tun, was ihnen befohlen wird. يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sie können sich nicht widersetzen. Es ist nicht ihre Schöpfungseigenart. Der Mensch jedoch hat das. Wenn der Mensch also seine Triebseele überwindet, sodass er dem Befehl freiwillig gehorcht, hat er eine Leistung getan, die die Engel nicht erfüllen können. In diesem Sinne. Und wenn er seinen Trieben nachgibt, auf üble Weise, sinkt er niedriger als die Tiere, denn selbst wenn die Tiere einander zerreißen und nach außen hin üble Dinge tun, sind sie dafür nicht verantwortlich, weil ihnen der Verstand und die Willensfreiheit auch nicht gegeben ist. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie die Verantwortlichkeit ist. Verantwortlichkeit haben, gemäß dem Koran, der Surat al-Rahman genauer gesagt, nur zwei Schöpfungsarten, die Dschinnwesen und die Menschenwesen. Für sie beide gilt die Verantwortung. Und so heißt es dann auch, sie beiden sind die Thaqalan, die mit Gewicht Belasteten, die Verantwortung tragen. Und es heißt, und darum soll die Hölle auch am jüngsten Tag angefüllt werden mit Dschinn und mit Menschen. Es steht nicht mit Tieren. Mit Dschinn und mit Menschen wird sie angefüllt, weil diese beiden verantwortlich sind. Das ist für uns wichtig, denn hier und da werden sicherlich unsere Kinder einmal indirekt durch irgendwelche religiösen Vorstellungen von christlicher Seite oder auch anderer Seite etwas hören von gefallenen Engeln, die bestraft werden und ähnliches. Diese Vorstellung ist im Islam fremd. Es geht von der Schöpfungseigenart der Engel her nicht. Dann sind das andere Wesen. Es gibt Wesen, die zwischen den Dschinn und den Engeln stehen. Das ist eine Sache der Kosmologie. Aber diese Wesen werden nicht im engeren Sinne die Engel genannt. Wenn wir sagen, die Engel im engeren Sinne, so können die sich nicht dem Befehl widersetzen, können also auch nicht in dem Sinne fallen, dass sie sündhaft werden. Das ist übrigens mit einer der Hauptgründe, weswegen die Äußerung, die auch von manchen Muslimen getan wird, wahrscheinlich durch Einflüsse des Christen und Judentums, dass Iblis, alayhi la'natullah, dass Iblis, der Shaitan also, ein gefallener Engel sei. Das ist eine Vorstellung, die wir als Muslime nicht haben. Zum einen wird im Koran ausdrücklich gesagt, kana min al-jinni. Der Begriff Jinn wird im Koran aber, was sprachlich möglich wäre, nicht im Sinne von Malaika benutzt. Es wäre sprachlich möglich. Das muss ich dazu sagen. Die alten Araber haben die niederen Engel, die Vorstellung war schon da, durchaus als Jinnah bezeichnet. Also Jinnah in den Hadithen heißt nicht zwingend nur Jinn. Aber im Koran ist diese Sprachweise nicht benutzt. Auch da sind sich Mufassirun einig. Deswegen gilt, wenn hier gesagt wird, kana min al-jinni und so weiter, ist das ein Grund. Der andere, dass im Koran ja ausdrücklich gesagt wird, das ist die Methode Tafsir, also die Erläuterung des Korans durch den Koran, wenn im Koran selber gesagt wird, sie widersetzen sich nicht. Hier heißt es aber, asa, er hat sich widersetzt, istakbara, er war hochmütig, er hat sich gegen den Befehl an Amri Rabbi widersetzt, dann kann das kein Engel sein. Außerdem wird die Schöpfungseigenart anders genannt. Iblis selber, alayhi la'natullah, sagt das ja selber in den Worten Allahs im Koran, wo es nämlich heißt, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ. Du hast mich aus Feuer erschaffen. وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ. Und du hast ihn, Adam, aus Ton erschaffen. Wäre er ein Engel, könnte er nicht aus Feuer in diesem Sinne erschaffen sein. Wenn gleiches Engel gibt, die in der Überlieferung genannt sind, wo es heißt, dass sie gewissermaßen als Wunderzeichen zur Hälfte aus Schnee und zur Hälfte aus Feuer erschaffen sind. Solche Beschreibungen gibt es, aber hier ist die allgemeine Schöpfungseigenart genannt und somit ist das kein Beleg dafür, dass es ein Engel in Ausnahme sein könnte. Das ist mir noch wichtig, weil das für den I'tiqad, für die Überzeugung des Iman wichtig ist, dass man diese Vorstellung wegschiebt. Sie kommt hier und da als schwache Überlieferung bei manchen Tafsir-Gelehrten vor, wird aber im Allgemeinen abgelehnt. Es gibt hier und da solche, sag ich mal, Israeliat, so altjüdische Vorstellungen, die in manchen Tafsiren vorkommen. Das ist auch so eine. Die muss man also wirklich beiseite lassen. Die Zabaniyah, die Wärterengel der Hölle, haben auch eine genaue Zahl. Es sind 19 an der Zahl. Die Zahl 19 kommt mehrmals im Koran an wichtiger Stelle vor. Es heißt, nämlich in mindestens eine Aya. Es sind 19 an der Zahl. Die Zahl 19 wird also vom Koran ausdrücklich genannt. Es ist eine der Zahlen, die interessanterweise auch vom Koran selber ausdrücklich genannt ist. Da kann man also auch nicht dran vorbei. Und sie ist nicht allegorisch gemeint. Dann gibt es die ehrenwerte Schreiberengel. Die sind auch im Volksbereich sehr bekannt. Das sind Engel, nicht die einzigen, aber das sind ist eine bestimmte Gruppe der Engel, die Allah bestimmt hat, dass sie die Handlungen des Menschen aufzeichnen. Sie sind immer um uns. Ein jeder hat seiner zwei. Im Koran wird ausdrücklich beschrieben, dass derjenige, der zur Rechten steht, die guten Taten aufzählt, gemeint die, die nach Maßgabe Allahs gut sind. Denn leider ist es ja so, dass der Mensch meint, dass etwas gut wäre und es ist nicht so. Und umgekehrt, auf der linken Seite ist derjenige, der die üblen Taten aufzeichnet. Man weiß es nicht, was sie tun. Aber es heißt, am jüngsten Tag treten sie gewissermaßen aus den Schultern des Menschen oder der Seele, die mit einer anderen Art von Körper bekleidet wird, am jüngsten Tag, auch das ist ja drin, im Imangebäude. Der Mensch, also die Seele, wenn wir so wollen, als Persönliches, bekommt eine neue Körperlichkeit. Anders als diese hier. Aber er bekommt eine Körperlichkeit. Denn es heißt, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Und wenn die Seelen wieder vermählt werden, wieder vereinigt werden mit einem zweiten. Zawaja bedeutet nicht nur heiraten, sondern es bedeutet, dass ein Stück, was zu einem anderen gehört, mit diesem anderen zusammengehört. Zwei Hälften kommen zusammen. Zawj ist immer eins von zweien. Auch ein Schuhpaar würde man im Arabischen als Zawj bezeichnen. Wenn man so das also sieht, ist es ganz klar, und die Mufassirun sind sich einig, es ist ein besonderer Körper, vorherbestimmtermaßen vorbereitet, und der wird am jüngsten Tag dieser Seele gegeben. Und aus diesem Körper, diesem Neugeschaffenen, am jüngsten Tag, treten dann die Schreiberengel hervor, sodass sie sie sieht. Überhaupt treten die Engel sehr häufig als Verkörperlichung von etwas auf. Auch zum Beispiel im Grabe. Ich meine jetzt nicht unbedingt die befragenden Engel, zu denen ich noch komme, sondern es heißt, wer zum Beispiel die Surat al-Baqarah oder Sura al-Imran zu Lebzeiten mindestens einmal aufrichtig rezitiert hat, dem wird sie ein Schutz sein von den beiden befragenden Engeln im Grabe. Es heißt, dann wird, so heißt es in der Überlieferung, die Sura al-Imran und die Sura al-Baqarah Gestalt annehmen. Und was ist diese Gestalt? Letztlich ein Engel. Nämlich der Engel, der als oberster Engel über alle Unterengel der Surat al-Baqarah bestimmt ist. Denn es heißt, und das wird man hauptsächlich bei den älteren Mufassirin finden, die neueren schreiben darüber nicht mehr, eine jede Aya, ein jedes Wort, ja sogar ein jeder Laut, einer jeden Aya, hat einen Engel. Und der Engel, ein und desselben Buchstabens, sagen wir das Ba, in ein und derselben Aya, ist nicht immer derselbe. Das Ba an dieser Stelle hat einen anderen Engel als das Ba dort. Jeder Buchstabe hat seinen eigenen Engel, jeder Laut hat seinen eigenen Engel. Und über jeder Aya steht ein Engel. Und über jeden Surah steht ein Engel. Und über dem Koran selber steht ein gewaltiger, einziger Engel. Und Allah selber bestimmt, dass diese Engel geschickt werden, wenn jemand sich dieses Verdienst erworben hat. Und sie nehmen Gestalt an, in der Barzach-Welt, der Zwischenwelt körperlich, und stellen sich zwischen die befragenden Engel, wenn sie dem Verstorbenen, also quasi der Seele in dieser Zwischenwelt, zu nahe treten und hindern sie, zu hart mit den Befragten umzugehen. Es ist also einer der wichtigsten Schutzarten. Das muss man sich vergegenwärtigen. Auch das sind Engel. Die Schreiberengel jedoch übergeben ja auch das ist interessant, am jüngsten Tag das, was sie geschrieben haben. Es heißt, der von der Rechten kommt, übergibt sein Buch von rechts und von vorn. Der aber von links geschrieben hat, übergibt es vom Rücken her. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Befragung beginnt, weiß die Seele bereits, dass sie verurteilt ist, wenn sie denn verurteilt ist, noch bevor überhaupt das erste Wort fällt. Und das ist die erste gewaltige Strafe am jüngsten Tag. Man weiß schon, wenn man, Gott behüte, Auzubillah, in dieser Lage sein sollte, es gibt jetzt keine Rettung mehr. Man ist schon verurteilt. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch Strafe über Strafe. Denn es heißt, dass Allah, wenn er will, den Menschen vergibt, indem er sie nicht prüft. Es heißt zum Beispiel, zu den wichtigsten Dingen im Dua ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur um das Paradies bittet, sondern dass man darum bittet, dass man zu denen gehört, die ohne Hisab, ohne Abrechnung ins Paradies eingehen. Denn es gibt viele, da heißt es, sie werden ins Paradies eingehen, aber sie werden befragt werden. Und die Befragung ist eine Qual. Und wer ohne Befragung ins Paradies eingehen kann, dem wird diese Art der Heimsuchung erspart. Eine weitere Sache ist, das ist auch bekannt, dass es keinen Schatten geben wird, außer dem Schatten des Thrones Allahs am jüngsten Tag. Es wird keinen Schatten geben. Darum zählt es zu den wichtigsten Dingen im Dua, auch darum zu bitten, Allah, lass mich zu denen gehören, die im Schatten deines Thrones sein werden, an dem Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer dem Schatten deines Thrones. Denn ich habe euch ja auch schon heute gesagt, es gibt Dinge, die bekommt man nicht, wenn man drum bittet. Und wenn man um diese Dinge nicht bittet, kann man in keinem Falle sicher sein, dass man sie bekommt. Würde man nämlich sagen, gut, es ist überliefert, wer im Schatten des Thrones Gottes sein wird, das sind die und die und die und die. Nur, Allah gibt, wem er will und was er will. Und es mag sein, dass es heißt, hättest du mich nur drum gebeten, Kind Adams, hätte ich dir das wohl gegeben. Du hast aber nicht drum gebeten und darum kriegst du es jetzt doch nicht. Darum soll man die Hoffnung nie aufgeben. Das ist auch ein wichtiger Punkt des I'tiqad, des Iman. Wenn man nämlich seine Hoffnung aufgibt, in der Gemeinschaft der Propheten, der Aufrichtigen, der Märtyrer und der Engel zu sein, dann ist das eine gewaltige Sünde. Das ist eine Art von Ya'as, wie man sagt. Das Ya'as ist ein Prinzip der Verzweiflung. Man verzweifelt an der Barmherzigkeit Allahs. Wer aber an der Barmherzigkeit Allahs verzweifelt, dem wird sie auch nicht zukommen. Es heißt, wer Ya'as zeigt, dem bin ich nicht barmherzig. Es ist eine besondere Art der Logik dahinter, das muss man begreifen. Es ist nicht die Logik, die wir haben. Nach dem Motto, ich tue eine Leistung und bekomme den Lohn dafür genauso. Wir wissen, man kann mehr bekommen. Es ist eigentlich von menschlicher Logik her unlogisch, dass jemand zum Beispiel nur seine Pflicht tut und bekommt dafür Belohnung. Man würde sagen, nein, er bekommt das, was er dafür zu kriegen hat und nicht mehr. Er hat ja nur, in Anführungsstrichen, die Pflicht getan. Nein, wer seine Pflicht bekommt, bekommt dafür extra Belohnung. Aber umgekehrt ist der Weg genauso. Man soll sich ja nicht so dumm vorstellen, nicht wahr? Und das ist ein vollkommenes System. Ich sage, das wissen viele Muslime heute nicht mehr. Es ist nämlich so, auch der umgekehrte Weg hat eine Art der Berechnung, die nicht unsere ist. Also, wenn man sagen würde, ja, ich habe doch das gemacht, warum bekomme ich denn nicht das Paradies? Nein, du bekommst es nicht. Es heißt zum Beispiel, am jüngsten Tag wird man Leute bringen, die sagen, warum werde ich denn jetzt verurteilt? Die Engel schmeißen sie auf ihr Gesicht und zerren sie fort. Und dann heißt es, du hast etwas getan, sag, was du gemacht hast. Ja, ich war ein Gelehrter und ich habe den Leuten etwas beigebracht. Dann heißt es, gewebt, du hast gelogen, du bist ein Lügner. Du hast es nur getan, damit man sagt, Gelehrter. Und dann wird befohlen, dass man ihn auf dem Gesicht ins Feuer schleift. So ist das. Auch bei den Gelehrten ist das so und gerade bei den Gelehrten. In diesem Sinne ist das so. Wenn man sich darauf verlässt, dass die reine Tat genügt, sie genügt nicht. Ohne das Dua genügt das niemals. Es wird auch gesagt, wer kein Dua macht und darauf vertraut, dass nur die reinen Taten ihn retten werden, wird nicht errettet werden. Die Engel spielen bei all dem eine große Rolle. Wir haben jetzt von einigen Engeln gesprochen, die schreckenerregend sind. Es gibt aber auch positive, zum Beispiel die Schutzengel, die Hafaza. Manchmal werden sie auch die Mu'aqqabat genannt. Zum Beispiel in Surat Ar-Ra'd wird gesagt, und um sie sind Mu'aqqabat. Mu'aqqabat ist ein Parallelausdruck zu Hafaza. Gemeint sind besondere Engel, denen befohlen ist, über einen Menschen zu wachen. Hier müsste man auch dazu sagen, es ist nicht so zu verstehen im Sinne eines Leibwächters, der um jeden Preis schützt. Denn es heißt, wenn Allah bestimmt, dass den Menschen doch ein Unglück treffen sollte, befiehlt er den Engeln, zur Seite zu treten. Hier kommt ein Bild heraus. Der Engel ist hier in diesem Falle wirklich nur Befehlsempfänger. Er kann nicht selbstständig wie ein Leibwächter schauen und sagen, da kommt eine Gefahr, das hindere ich jetzt. Der Engel erkennt auch die Gefahr. Es wird an anderer Stelle gesagt, die Engel sind zwar gehorsam, aber nicht in dem Sinne blind. Denn es heißt, die Engel um den Thron Allahs herum bitten um Vergebung. Und manchmal wird die Vergebung nicht angenommen für manche Menschen. Sie sind von ihrer Art her so, dass sie darum bitten, aber das wird nicht immer angenommen. So gesehen, diese Schutzengel, davon muss man ausgehen, sehen schon jede Gefahr, aber sie dürfen nicht in jedem Fall den Menschen schützen. Wenn bestimmt ist, dass ihn das oder das treffen sollte, trifft es ihn, aber das geht wiederum, auch das ist interessant, das ist das, was man Sunnatullahi fil Khalq nennt, die Gewohnheit Allahs in seiner Schöpfung. Es wird den Menschen auch nicht treffen, ohne dass der Engel zur Seite geht. Das ist eine, sage ich mal, das ist eine bestimmte Logik. Es heißt in mehr als einer Aya, وَلَنْ تَجِدَ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Tabdil ist Veränderung, Tahwil Abweichung. Gemeint, genauso wie es keine Abweichung in dem Ablauf gibt, die Menschen bekommen einen Propheten, einen Gesandten, sie sind gewarnt, sie müssen sich entsprechend verhalten oder sie werden bestraft. Oder jemand wendet sich in Hochmut von Allah ab, der wird nicht erhöht, er wird erniedrigt. Das heißt, es wird nicht erhöht, es wird nicht erhöht, wer sich Allah widersetzt als Feind. Und es wird auch nicht erniedrigt, wer sich ihm aufrichtig zeigt. Das ist eine Weisheit, die erschließt sich nicht sofort. Man könnte heute sagen, was ist denn zum Beispiel mit all den Unrechttuern, mit all den Unterdrückern, die damals und die heute lebten? Was ist denn mit denen? Die leben anscheinend doch in Saus und Braus, haben ihre Paläste und so weiter, während die Aufrichtigen hungern, getötet werden, vertrieben werden. Wo ist denn da, sagen wir mal, diese Izza, diese Würde oder die Villa, die Niedrigkeit? Was für ein Verhältnis ist das? Diese Frage wurde früher auch schon gestellt. Der Punkt ist, all diese Leute erkaufen sich ihren Reichtum, ihre Macht mit Schlaflosigkeit, mit Angst, mit einem inneren Wissen, dass es nicht stimmt. Und Allah schickt auch Engel, die diese Leute quälen, nämlich dann, wenn ihre Seele in die Zwischenwelt, die Barzachwelt eingeht. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu hat das sehr gut erkannt, weil er nämlich, egal was später mit ihm passierte, sich immer weigerte, einen Kämmerer zu haben, einen Hajib. Darum, weil er sagte, ich tue das, was ich tun muss, und bin über den Rest beruhigt, und legte sich hin und schlief. Weil er sich bewusst war, mehr konnte er nicht machen. Wenn irgendwas passieren sollte, dann wüsste er, dass er kein Unrecht getan hätte, in diesem Sinne. Aber die ungerechten Herrscher der Welt, die früheren, die heutigen und auch die künftigen, wallahu alam, die wissen ganz genau, was sie tun. Und sie haben keine ruhige Minute. Sie fürchten sich vor jemandem, der sie entmachtet. Sie fürchten sich vor der Rache Allahs sogar, wenn sie an Allah glauben. Manche glauben ja daran, interessanterweise. Und trotzdem hat es keinen Einfluss auf das, was sie Böses tun. Dann gibt es einen sehr interessanten Punkt. Es gibt einen Engel. Das ist nicht unbedingt der Engel Gabriel. Der ist beauftragt, das persönliche Schicksal eines Menschen festzuschreiben, wenn ein Kind im Mutterleib entsteht. Die Überlieferungen sind bekannt, aber die Interpretation nicht immer. Es heißt nämlich, es gibt diesen einen Engel, der ist beauftragt, dann hinzuzutreten, wenn eine bestimmte Zeitphase nach der Entstehung eines Kindwesens im Mutterleib abgelaufen ist. Der Überlieferung nach heißt es entweder 40 oder entweder 120 Tage. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann wird dieser Engel geschickt. In diesem Moment, aber nicht vorher, in diesem Moment werden bestimmte Dinge als sein Schicksal festgeschrieben. Es heißt, dann fragt dieses Wesen, also das Engelwesen, Allah. Und die Frage heißt, soll es ein männliches oder ein weibliches Kind werden? Soll es in seinem Leben mehrheitlich Glück oder Unglück erfahren? Wie soll es um seinen Lebensunterhalt bestellt sein? Und wie lang soll seine Lebenszeit sein? Dennoch ist es so, dass diese Dinge, bezüglich der Lebenszeit gibt es eine Frage, bezüglich des männlichen und des weiblichen gibt es keine Frage, aber bezüglich des Glücks oder Unglücks oder die Frage, ob jemand Muslim wird oder nicht, die Frage, ob jemand im Jenseits glücklich oder unglücklich sein wird, auf Gutdeutsch Paradies oder Hölle, die Frage des Lebensunterhalts als solchem, da ist eine Varianz möglich, eine Änderung, und zwar durch das Dua. Es gibt eine andere Überlieferung, die klar sagt, es ist schon so, dass bei Geburt, oder nach der Geburt, wie wir eben sagten, dass da diese Dinge schon festgehalten werden. Aber man muss sich das so vorstellen, in einer anderen Überlieferung heißt es, das, was an Dingen bestimmt wurde, und zwar schon lange vor dem Entstehen dieses Kindes im Mutterleib, nämlich in dem Moment, wo Himmel und Erde festgelegt wurden, da senkt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt das, was herabkommen soll, auch herab. Jedoch, wenn Allah will und jemand ein Dua macht, so hebt sich das Dua empor. Es heißt in der Überlieferung ganz konkret dargestellt, sinnbildlich, wenn Allah will, hebt das Dua das Unglück insofern auf, als es aufhält, zwischen Himmel und Erde festhakend. Wenn Allah will, wird es teilweise aufgehalten, wenn Allah will, wird es nicht aufgehalten. Doch in jedem Falle wird der Mensch Lohn dafür bekommen, dass er dieses Dua gemacht hat. Das Interessante aber bei dieser Überlieferung ist, dass es demnach, und da sind alle Gelehrten einig, für das individuelle Schicksal absolut möglich ist, und das wissen viele nicht, dass es absolut möglich ist, dass ein Unglück verhindert wird durch ein Dua. Wirklich verhindert. Die meisten verstehen es falsch im Sinne des Qadr. Qadr ist zugegebenermaßen, also die Vorherbestimmung, ein schwieriges Thema. gefährlich ist. Aber man kann es so sagen. Die Engel selber sind ja auch damit beauftragt. Es gibt mindestens drei Arten des Qadr. Es gibt das Qadr, was bis in die Ewigkeit hinaus feststeht. Der Gestalt, dass es zum Beispiel einen jüngsten Tag geben soll. Wir können am jüngsten Tag auch durch alle Duas der Welt nichts ändern. Weder wir noch die Engel. Der jüngste Tag wird kommen, der ist festgelegt. Punkt. Auch können wir am Schicksal unserer Völker nichts machen. Die vergangenen Völker konnten das nicht und wir können für unsere heutigen Völker es auch nicht tun. Das ist also ganz aktuell. Wir können es nicht tun. Das, was unseren Völkern bestimmt ist und die Zeit, die Frist, die unseren Völkern gegeben ist, bevor Allah sie durch irgendeinen Umstand auslöscht, wenn er sie denn auslöscht vor dem jüngsten Tag, wir können daran nichts tun. Nichts. Das ist endgültig entschieden. Aber das Einzelschicksal, das kann variiert werden. Es gibt verschiedene Beweise dazu. Einer ist der, wäre es so, dass überhaupt gar kein Dua irgendetwas verändern könnte, dann würde das etwas bedeuten, was von unserem Ertiqat bezüglich des Iman unmöglich ist. Nämlich, dass der Prophet s.a.w. und auch die Propheten vor ihm, Gottes Segen und Frieden mit ihnen allen, nichtiges und unnütziges Zeug geredet hätten. Denn der Prophet hat gesagt, wende das Unglück von mir ab. Der Prophet hat gesagt, ich werde am jüngsten Tag auf euch warten. Jenseits der Brücke, jenseits des Sirat. Wenn die Leute ihre Abrechnung gehabt haben und gesagt wird, jetzt überquert diese schmale Brücke zum Vorplatz des Paradieses, dann werde ich auch Dua für euch machen. Wäre es so, dass das Dua des Propheten, s.a.w., im Diesseits, respektive im Jenseits, in der jenseitigen Welt, keine Aussicht auf Erfolg hätte, also nichtig wäre, wäre die Aussage nicht richtig, die Allah subhanahu wa ta'ala getan hat, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى. Insofern, durch den Koran selber ist beweisbar, die Aussage des Propheten kann nicht nichtig sein. Und sie kann auch nicht falsch sein. Denn in einer anderen Überlieferung heißt es, bezüglich der Frage, ob man festhalten sollte, was der Prophet s.a.w. sagte, er sagte zu einem Sahabi, das kannst du in diesem Falle aufzeichnen, denn von hier kommt nur Wahres. Und er zeigte auf seinem Mund. Wenn wir also sagen, nur Wahres und nur Wahrhaftiges, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, nur Wahres und nur Wahrhaftiges, so müssen wir sagen, wenn der Prophet s.a.w. ein Dua gemacht hat, behüte mich vor dem Unglück oder gib dem und dem einen Zuwachs an Baraka, dann muss das auch so verstanden werden. Und wenn das so verstanden wird, müsste man sagen, ohne dieses Dua wäre es nicht passiert. Und das ist sehr wichtig. Das bedeutet, der Einzelmensch hat im Rahmen dessen, was Allah ihm zugesteht natürlich, eine Einflussmöglichkeit auf dieses Qadr, was zum Zeitpunkt nach seiner Geburt ihm festgeschrieben wurde. Dieses Spezielle also ist bezüglich des Rizq, bezüglich des Glücks und Unglücks und bezüglich auch des Paradieses und der Hölle variabel. Aber nicht unbedingt bezüglich seines Lebensalters. Beim Lebensalter gibt es allerdings einen Ikhtilaf, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Manche Gelehrten meinen, aufgrund einer anderen Überlieferung des Propheten, dass es vielleicht doch möglich sei, dass das Lebensalter variiert wird von diesem ursprünglich bestimmten. Und zwar heißt es, dass Allah das Lebensalter eines Menschen verlängert, wenn er alten Menschen aufrichtig dient. Jetzt meinen einige Gelehrte zu diesem Hadith, wir verstehen das so, dass er mehr Nutzen aus seiner Lebenszeit hat, dass sie also nach absoluten Jahren gesehen dieselbe ist, nur er hat mehr Nutzen. Andere meinen aber, nein. Wir verstehen es schon tatsächlich so, dass die Lebenszeit verlängert wird. Wallahu alam, beide Meinungen gibt es aber. Will sagen, auch da kann es variabel sein. Und wenn das so wäre, wäre das ja wiederum ein Beweis, dass das, was eben als Qadr gesetzt wurde, nicht unbedingt oder nicht unbedingt so eintreffen muss. Da ist die Mitwirkung des Menschen da, in diesem Rahmen. Deswegen sagte ich, das Qadr hat viele Gestalt. Es gibt, wenn wir schon beim Dua sind, zwei Arten der Engel, die sich mit Dua beschäftigen. Das eine sind Engel, die man Engel des Bittgebets nennt, Malaikatu Dua. Es heißt, diese begeben sich immer zum Kopf eines Menschen, der betet oder Dua macht und warten, ob er etwas sagt. Sie sind nur dazu bestimmt. Die Anzahl kennen wir nicht genau. Insbesondere sind es diese Engel, die in der Überlieferung genannt sind. Es heißt ja, wenn jemand seinem Bruder, seinem Muslim etwas Gutes wünscht, Dann sagt ein Engel und dir das Gleiche. Das sind diese Engel. Das sind nicht irgendwelche, sondern nur diese, die Malaika Tadua, eine spezielle Gruppe der Malaika. Und die zweiten sind die Malaika Tussayahun, die umherstreifenden Engel. Die werden mit diesem Begriff umschrieben, um sie von den ersten abzugrenzen. Diese sind speziell. Genauso wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht irgendein Prophet ist, wiewohl wir sagen, la nufarriqu bayna ahadin min al-anbiya, wir unterscheiden nicht zwischen einem einzigen von den Propheten. Sie sind alle wert, dass wir sagen, Gottes Segen und Frieden mit ihnen allen, und das sagen wir natürlich auch. Trotzdem hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insofern eine Sonderrolle, als er das Siegel der Prophetenschaft ist. Und so ist es nicht erstaunlich, dass überliefert ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine besondere Art von Engel erschaffen hat, die keine andere Aufgabe haben, als festzuschreiben und aufzuzeichnen, wer einen Segen für den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Jeder Segen, den wir für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen, wird mit einem besonderen Lohn gekennzeichnet, und diese Engel treten am jüngsten Tage auf und werden gesondert, unabhängig von aller anderen Rechnung, Zeugnis ablegen. Das ist eine Besonderheit. Diese Engel nennt man Al-Malaikatus Sayyahun, die umherziehenden Engel, als Sonderausdruck. Die sind auch noch bekannt. Dann gibt es die Engel des Aufsteigens. Es kommen nicht mehr so allzu viele. Es sind die Engel des Aufsteigens bekannt. Dies sind die Engel, die die Seele eines Verstorbenen begleiten. Denn der Todesengel selber hat seine Aufgabe, dass er die Seele herauszieht, genau wie die Awan, die Helfer. Doch sie sind nicht allein damit beschäftigt. Es gibt Engel, die keine andere Aufgabe haben, als die Seele zu begleiten. Sie haben natürlich ein gutes und ein schlechtes Gesicht. Dann gibt es die beiden befragenden Engel, die sind bekannt. Ihre Namen sind in der Überlieferung bekannt, nicht im Koran genannt, Munkar und Nakir. Beides ist ungefähr bedeutungsgleich, heißt das, was abgelehnt wird oder ablehnt. Diese beiden Engel sind damit beauftragt, die Seele im Grab zu befragen. In der Überlieferung, die authentisch ist, wird beschrieben, dass die Seele in einer Zwischenwelt gewissermaßen im Grab ist. Denn die Welt, in der sich die Seele befindet, kann identisch sein mit dem körperlichen Grab, muss es aber nicht zwingend. Dies wird zwingend gefolgert daraus, dass es ja Menschen gibt, die verbrennen oder ertrinken oder niemals bestattet werden. Trotzdem haben auch sie ein Grab an einem Ort, was wir nicht kennen. Und sie haben genau dieselbe Befragung an einem Ort und auf eine Art und Weise, die wir nicht kennen. Jedenfalls, in dieser Welt, die nicht die unsere hundertprozentig ist, auch wenn sie hier und da identisch sein mag, treten dann Munkar und Nakir auf. Sie graben sich durch die Wand hindurch, heißt es. Als erstes sieht der Verstorbene ihre Nägel, danach ihre Arme. Danach graben sie sich durch die Wand hindurch und hocken sich vor ihm hin. Und sie haben große hammerartige Schlaginstrumente, mit denen sie denjenigen schlagen, wenn er die Fragen nicht beantworten kann. Sie fragen, sie haben keine andere Aufgabe. Und wie gesagt, hat der Mensch Surat al-Baqarah und Surat al-Imran rezitiert und weiß er zudem die Antworten, setzen die sich nun plötzlich dazwischen. Das ist der Auftretungspunkt des Engels von Surat al-Baqarah und des Engels von Surat al-Imran. Dann fragen die befragenden Engel, das ist bekannt, wer ist dein Herr, wer ist dein Rabb? Und was ist dein Din? Und was ist dein Nabi? Und es ist so, dass die Seele hier keine Wahlfreiheit hat, sondern sie ist bereits, wenn man so will, gefesselt. Sie kann nur das sagen, was dem entspricht, wie sie gelebt hat. Es heißt, der Muslim weiß die Antwort, dass er eben sagt, Allah und Din und Islam und der Prophet ist eben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das weiß der Muslim. Alle anderen aber sagen, ich weiß es nicht. Ich habe irgendetwas gesagt, was die Leute sagten, und erinnere mich jetzt an nichts mehr. So wird es überliefert. Denn es heißt auch im Koran, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Und dann entschwindet von ihnen wie Nichtiges, was sie zu erlügen pflegten. Es geht weg. Denn in der Barzach-Welt, der ersten Zwischenstufe zum Jenseits, gibt es keine Lüge mehr. Die Lüge ist eine Sache des Diesseits. Aber schon in der Barzach-Welt, der Zwischenwelt, entschwindet die Lüge. Und wenn sie eben nur einer Lüge nachfolgten, so wissen sie auf einmal nicht mehr. Das passt logisch zusammen. Die Seele weiß jetzt nicht mehr, was Sache ist. Sie kann nichts mehr sagen. Sie weiß nichts mehr. Sie weiß wirklich nichts mehr. Sie sagt, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, warum. Und das ist der Auftakt. Danach heißt es, treten Nakir und Munkar heran, und selbst sollte jemand rezitiert haben, nützt es nichts, die Engel treten zur Seite. Und dann heißt es, dann versetzen diese beiden Engel, nur einen, aber einen gewaltigen Schlag. dieser Seele, die verkörperlich dargestellt ist. Und das heißt, die Menschen hören diesen Schrei nicht, aber die Dschinn hören diesen Schrei auch nicht, denn sie können ja auch verurteilt werden. Wer verurteilt werden kann und wer zu den belasteten Seelen gehört, hört es nicht. Aber die Tiere hören es. Und das ist mit ein Grund, und das habe ich selbst auch beobachtet, ich habe es oft gelesen, habe es selbst beobachtet, warum manche Tiere niemals Friedhöfe betreten. Es gibt Tiere, speziell Pferde, die sich scheuen, einen Friedhof zu betreten. Sie tun das nicht gern. Die scheuen sich. Auch Hunde betreten äußerst ungerne Friedhöfe. Also von den, sage ich mal, intelligenteren Tieren kann man das beobachten. Sie scheuen sich. Sie treten nicht gerne auf den Friedhof. Habe ich selbst gesehen. Ja, das ist tatsächlich keine Lüge. Das kann man beobachten. Das ist für jeden nachvollziehbar. Ihr könnt es ausprobieren. Sie hören das. Denn auch später werden diese Seelen zu bestimmten Zeiten im Grab gequält. Und das ist übrigens mit ein Grund, warum es so verabscheuungswürdig ist, dass man ein Kind, was nun ganz sündlos ist, einfach bei irgendjemandem mit begräbt, wenn man nicht genau weiß, dass diese Person aufrichtig gewesen ist. Denn eine Seele kann belästigt werden durch das, was drumherum ist. Darum ist es ebenfalls verabscheut von den Gelehrten, wenn man einen Sünder neben einem aufrichtigen Menschen begräbt. Das ist äußerst verabscheut. Denn die Seelen bekommen mit, was da passiert. Das ist genauso eine Nachbarschaft in der Barzach-Welt wie hier eine Nachbarschaft. Wenn ihr eine Familie habt, die sich nur streitet und schlägt, ist das ein angenehmes Leben. Ihr werdet ja mitbelästigt. Und genauso ist das auch in der jenseitigen Welt. Darum wird es nicht erlaubt, dass man über einen Sünder, der zum Beispiel sich selbst ermordet hat, betet. Das ist bekannt vom Propheten. Und darum ist es auch nicht zulässig, ohne Grund einen unanständigen Menschen neben einem eindeutigen Anständigen zu begraben. Insbesondere aber Kinder nicht. Es gibt Gelehrte, das sei an dieser Stelle auch gesagt, die sagen, es ist zulässig, ein Kleinkind, was eben früh oder durch einen Unfall wie verstorben ist, in das Grab eines Erwachsenen zu legen. Aber was immer vergessen wird, nur wenn der Erwachsene aufrichtig und ehrlich war, nach bestem Wissen und Gewissen. Und besonders empfohlen wird es nicht. Trotzdem machen das viele. Ich bekomme da immer da stellen sich mir die Haare auf. Das muss ich ehrlich sagen. Weil ich bei den meisten mir nicht sicher bin, ob sie so gelebt haben. Und das ist dem Kind gegenüber Unrecht. Das ist ein Unrecht. Ich möchte nicht begraben werden, wo Mörder und Hurenböcke und andere begraben sind. Ich möchte es nicht. Ich werde das wahrscheinlich sogar in mein Testament reinsetzen. Ich glaube, ich werde das in mein Testament reinsetzen. Das ist kein Witz. Das ist ja alles kein Witz. Und wenn wir meinen, dass es ein Witz ist, dann können wir unseren Islam vergessen. So ist es einfach. Das ist Wirklichkeit. Und darum, weil die Seele zwar im Zeitpunkt des Todes emporgehoben wird bis zu einem bestimmten Grad, aber spätestens nach der Grablegung, zum genauen Zeitpunkt sind die Gelehrten uneins, wieder zurückgeführt wird in den Körper, betritt auch der Mensch willentlich oder unwillentlich, wenn er einen Friedhof betritt, diese Zwischenwelt. Es ist bekannt, dass der Prophet s.a.w. besondere Duas gesprochen hat, wenn er einen Friedhof betreten hat und die Leute des Grabes gegrüßt hat. Und das ist nicht einfach ein Witz, sondern man sagt, die Seelen der Verstorbenen, wenn sie denn in den Gräbern doch anwesend sind, hören etwas, erkennen etwas. Es heißt zum Beispiel, und da ist die Überlieferung ganz eindeutig, man soll über einem frischen Grab nicht weinen, weil die Seele des Verstorbenen dadurch belastet wird. Genauso wie jemand, der im Leben ist, belastet wird, wenn seine Angehörigen weinen. Man soll es nicht tun. Oder umgekehrt, sehr schön überliefert in dem Iksiru Sa'ada, aber nach authentischen Überlieferungen auch so, dass es so ist, dass manchmal ein Engel eintritt in den Bereich des Grabes bei jemandem, der, so Gott will, zu den Glücklichen gehört, und dann bringt er eine Schale mit Licht und dann fragt der Verstorbene, woher kommt das denn? Dann heißt es, das ist ein Geschenk von dem und dem, einem Lebenden, der hat ein Dua für dich gemacht, und das bekommt der Verstorbene als Geschenk in der Grabeswelt. Das heißt, es besteht immer eine Beziehung. Genauso wie es heißt, dass man sich ein aufrichtiges Kind wünscht, darum, damit es später, wenn man selbst schon verstorben ist, ein Dua für einen macht. Auch das zählt zu den erstrebenswerten Dingen, aus diesem Grunde. Das heißt, schon wenn man ein Kind zeugt, denkt man eigentlich, wenn man diese Welt sich verinnerlicht hat, ich sage, die meisten tun es heute nicht, denkt man eigentlich schon daran, dass mit ein Hintergrund ist, das tut man für die Zeit, wo man im Grab liegt. Und so schließt sich nämlich der ganze Kreis von Zeugung, Leben und Tod. Und es ist ein vollkommenes System. Und die Engel, um wieder zum Abschluss auf das Grundthema zu kommen, die Engel selber durchziehen diese ganzen Welten wie ein roter Faden. Denn sie begleiten uns im Leben wie im Tod. Im Diesseits, in der Barzach-Welt und in der Jenseitswelt. Und das ist ihre wahre Aufgabe. Die Engel sind im Grunde eine stetige Erinnerung an die Anwesenheit Allahs. Sie sind im Grunde die Verkörperung der Befehle Allahs, wenn wir so wollen. Ganz konkret. Und darum ist es auch so wichtig, einen Iman zu haben, wo die Engel mit drin sind. Denn die Engel sind eine Verkörperung des direkten Eingreifens, der direkten Herrschaft Allahs in dieser Welt. Es ist nicht abstrakt, sondern das äußert sich konkret, eben durch die Engel. Das ist der Hintergrund. Als letztes noch zu einigen Eigenschaften. Engel haben ein Schamgefühl. Es heißt, wenn jemand zum Beispiel seine Aura entblößt, werden die Engel, wenn welche im Raume sind, sich abwenden, am besten den Raum verlassen. Bestimmte Gerüche, bekannt ist das von starkem Knoblauch- oder Zwiebelgeruch, das wird vom Propheten überliefert, ist den Engeln ebenfalls nicht recht. Das ist der eigentliche Grund oder mit ein Grund, warum man vor dem Freitagsgebet, gegebenenfalls auch den Tag davor, je nachdem wie das eben aussieht, auf jeden Fall dann nicht stark Knoblauch- oder Zwiebelhaltiges essen sollte, wo man den Geruch eben nicht losbekommt. Nicht nur, weil man seinen Nachbarn in der Moschee belästigt, sondern wenn, so Allah will, eben auch doch Engel kommen, die dann weggestoßen werden durch diesen Geruch. Das heißt, die Vorstellung heutzutage, wo es so wenig Baraka gibt, da kommt doch mal etwas an Engeln in die Moschee doch noch rein, so Gott will. Und dann stinkt's und die Engel gehen wieder raus. Ist doch ein unglaublicher Verlust. Ich meine, man muss sich das mal konkret so vorstellen. Das ist wirklich so. Stellt euch vor, in der Moschee macht der Prediger Segen für den Propheten Sassam. Die Malaikatu Sayyahun kommen. Dann stinkt's. Jemand hat Mundgeruch, hoch drei. Ja, sie gehen wieder weg. Ja, das muss man sich konkret so vorstellen. Es ist wirklich eine Welt für sich, die unsere völlig durchdringt. Die ihre eigenen Regeln hat. Diese Regeln sollte man wissen. Dann ist es auch so, die Engel haben dadurch eine so starke Nähe zur Thronesphäre Allahs, weil sie, anders als die übrigen Geschöpfe, bestimmte Mängel nicht haben. Sie haben zum Beispiel keinen Hunger und keinen Durst. Sie können das nicht empfinden. Und logischerweise essen und trinken sie auch nicht. Das ist der Grund, der eigentliche Grund, warum sie auch nicht irgendwie andeutungsweise von dem Essen kosteten, was Ibrahim a.s. ihnen vorsetzte. Er hatte Angst, weil er dachte, es sind Feinde. Sobald man damals als jemand, als feindlicher Mensch von etwas gegessen hatte, durfte man auch als Feind seinen Feind im Hause nicht töten. Aber da sie nicht davon aßen, hatte Ibrahim Angst. Darum heißt es, und darum erfasste ihn Khifa. Das war der Grund dafür. Aber die Engel sagten, fürchte dich nicht, wir sind die Gesandten. Und dann wusste er Bescheid. Des Weiteren, Engel schlafen nicht und werden auch nicht müde. All diese Eigenarten, und das ist das Interessante, sind Eigenarten der Vollständigkeit. Und die Vollständigkeit ist eigentlich eine Eigenschaft Allahs, nicht der Geschöpfe. Sodass die Engel in einer Hinsicht, nämlich bezüglich ihrer Mängellosigkeit, der Ebene Allahs zugehören, der eigentlichen Sphäre des Thrones. Jetzt könnte man abschließend fragen, dann höre ich nämlich auch mit dem Vortrag etwas auf, also mit dem eigentlichen Hauptteil. Dann könnte man fragen, ja, wodurch sind denn die Engel von der eigentlichen göttlichen Sphäre abgesetzt? Man sagt, sie sind nahe, indem sie eben bestimmte Mängel nicht haben. Was entfernt sie denn jetzt wieder als Geschöpfe von der Ebene des Thrones? Es entfernt sie ihr Mangel an Wissen. Es entfernt sie ihr Mangel an Wissen. Das ist der eigentliche Grund. So heißt es nämlich bezüglich der Erschaffung Adams. Als die Engel sich an Allah wenden, Allah sagt, ich will auf Erden einen Khalifa oder nach einer anderen Stelle einen Menschen erschaffen. Dass die Engel dann sagen, willst du jemanden erschaffen, der Blut vergießt auf Erden und Unrecht tut? Übrigens, auch das ist ein wichtiger Punkt, wo sich viele irren. Die Frage nämlich, wie können die Engel denn das wissen? Es heißt ja des Späteren, die Engel können nur das wissen, was Allah ihnen beigebracht hat. Es heißt aber, Allah hatte ihnen darüber nichts beigebracht. Wie können sie das also wissen? Das ist ein Beleg für die Gelehrten, worin sie eindeutig folgern, dass die Dschinn erschaffen worden sind vor den Menschen. Über die genaue Zeit wissen wir nicht Bescheid. Und auch die Dschinn haben Fürsten, haben Richter, haben Gerechte und Ungerechte. Und das heißt, die Dschinn haben ursprünglich die gesamte Erde bevölkert. Sie taten aber Unrecht und töteten einander. Und das sahen die Engel. Und als Allah sagte, ich will einen Menschen erschaffen, dann sagten sie, willst du jemanden tun, erschaffen, der Unrecht tut? Gemeint, wie diese vor dieser neuen Schöpfungsart, die da kommen soll. Und dann sagt Allah, ich weiß, was ihr nicht wisst. Aber das wussten sie ja, denn die Engel hätten es sonst nicht sagen können. Die Engel können nicht mutmaßen. Auch das ist ein Punkt. Die Engel sagen nichts Unwahres und sie erzählen auch keine bloße Vermutung. Sie vermuten ja nicht irgendetwas. Das würde der Eigenart der Engel nämlich auch widersprechen. Das ist ein Grund, warum manche moderne Mufassirin an der Stelle versagen. Der Punkt ist, die Engel wussten wirklich etwas, weil sie es bei der Schöpfungsart der Dschinn gesehen hatten. Die Dschinn sind älter. Ein weiterer Beleg, dass die Dschinn als Gattung älter sind, ist Iblis, alayhi la'natullah, der zu den Dschinn gehört. Er muss ja also vorher schon bestanden haben. Und das heißt, er war auserwählt von den Dschinn als eine Sonderrolle. Durfte er bei manchen der Engel sein. Nur, die Engel selber wissen, besonders in dieser Aya, weniger als Adam. Denn es heißt, Allah lehrte Adam die Besonderheiten der Namen, gemeint das Wesen der Dinge. Und deswegen ist Adam nicht, wie manche meinen, der Unwissendste, sondern im Gegenteil eigentlich der Wissendste von allen, weil Allah selber ihm alle Dinge nannte und ihn alles, was sonst noch erschaffen wurde, lehrte. Das wusste Adam schon. Das heißt, er lehrte ihn die Asma kullaha, kullaha, ohne Ausnahme. Und die Asma sind Sinnbild für alles Erschaffene, für die gesamte Schöpfung. Überlegt euch das mal. Adam als erster Mensch weiß alles, was Gott ihm wissen lassen will. Das heißt, alles, was es, sagen wir mal, über die Schöpfung zu wissen weiß, über die Schöpfung, das bekommt er mitgeteilt. So eine Rolle hat Adam. Und die Engel wissen es nicht. Dann wendet er sich an die Engel und sagt, dann verkündet mir doch, wenn ihr wahrhaftig seid. Und dann sagen sie, Subhana, wir wissen es nicht. Wir können nur wissen, was du uns beigebracht hast. Also, das wussten die Engel nicht. Zwei Dinge kann man daraus schließen, als Schlusspunkt. Erstens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Adam diese Dinge genannt hat, musste das einen Sinn und Zweck haben. Denn Allah tut auch nichts ohne Sinn und Zweck. Wenn Allah den Engeln nur eine begrenzte Wissensquelle gibt, so tut er das darum, weil die Engel eben auch nur eine begrenzte Aufgabe haben und nicht mehr wissen müssen. Der Mensch jedoch, und daran erkennt ihr den großen Stellenwert des Menschen, wenn er denn wirklich sich im Sinne Adams vervollkommnet, muss offensichtlich mehr wissen und mehr können. Sonst hätte ihm Allah das nicht beigebracht. Das sind ganz viele Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann. Und wiederum, dieser Unterschied im Wissen, das, was die Engel letztlich doch einen gewissen Mangel erleiden lässt, anders als die anderen Schöpfungseigenarten, ist genau der Grund für die Niederwerfung. Dann wird es nämlich logisch. Viele fragen sich, ja warum, wenn denn Adam zum Beispiel aus Ton und aus all diesen anderen Dingen erschaffen wurde, im Grunde wie Iblis sich die Frage ja auch stellt. Warum soll man sich denn dann vor Adam verneigen? Weil Allah ihm die Würde erwies, dass er ihm alle Namen beibrachte und den Engeln nicht. Und das war wichtiger, dieser Zuwachs an Helm, als die anderen Eigenschaften. Die Engel können die Grenzen überschreiten. Adam kann es nicht. Adam ist in diesem Moment in der jenseitigen Welt ja gefangen. Er kann ja nicht, wo er hin will. Als er dann vom Jenseits auf die Erde versetzt wird, kann er sich auch nicht aussuchen. Adam selber ist sterblich. Die Engel prinzipiell nicht. Und so weiter und so fort. Außer am jüngsten Tag, wenn Allah will, heißt es. Aber sonst, prinzipiell sind die Engel dem Verfall, dem Altern, dem Sterben ja nicht unterworfen. Adam aber schon. Das heißt, ihr seht, nirgendwo könnte Adam mit den Engeln standhalten. Auch bezüglich des Gehorsams nicht, naturgemäß, denn wie wir ja später sehen, widersetzt sich ja Adam. Er hat die Eigenart. Er kann also in puncto Gehorsam die Engel auch nicht übertreffen. Nur in diesem einen Punkt. Und es ist dieser Punkt, der Ausschlag gibt, dass Allah in seiner Weisheit sagt, verbeugt euch, neben anderem. Weil sie nicht gleich sind. Es heißt, in diesem Sinne auch, und die meisten verstehen diesen Sinn der Aya nicht so, es heißt nämlich, ist denn der, der weiß, gleich dem, der nicht weiß? Sie sind niemands gleich. Und wissen die Engel, was Adam weiß? Sie wissen es nicht. Und also steht es Adam zu, dass er einen Sujud bekommt. Das ist mit eine Weisheit, die dahinter steckt. Und so seht ihr, welche Besonderheiten die Engel haben. Denn wäre das nicht gewesen, hätten wir die Heimsuchung auf Erden nicht. All das ist ein großer Schöpfungsplan. Und man versteht das nicht, wenn man nicht die Eigenschaften der Engel kennt, nicht die Besonderheiten ihrer Eigenschaften, die Beziehung zu den Eigenschaften des Menschen und so weiter. Alles hat eine Besonderheit. All das nennt man die islamische Kosmologie. Die Beziehung der Welten zueinander, nicht nur des Diesseits. Gut, soweit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja?
Zu Israfil und dem Todesengel.
Ja.
Genau jetzt. Wie verhält es sich am Tag des Gerichts oder am Tag oder in dem Moment, wenn ihr die Posaune gestoßen habt?
Ja.
Also, welcher Engel ist der zuerst weg? Der Todesengel oder Israfil, oder gibt es darüber keine?
Das kann man nicht hundertprozentig genau sagen. Es gibt Gelehrte, die meinen, aber das ist zu einem bestimmten Punkt natürlich spekulativ. Okay. Manche meinen, es gibt die Meinung schon, nicht? Also es ist ja so, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht eine Sache wie Qadr, ja? Also bei Qadr hat der Prophet zusammen davor gewarnt, zu stark zu spekulieren. Aber bei diesen Sachen nicht. Und so gibt es tatsächlich zu diesen Dingen auch Propheten, Gefährtenäußerungen speziell. Also Prophetenüberlieferungen zu dem Punkt sind nicht sicher da. Also das kann man nicht hundertprozentig sagen. Denn es heißt bei den meisten, wenn die Stöße in dieses Instrument Sur gemacht werden von Israfil, dann wird höchstwahrscheinlich alles in Himmel und auf Erden sterben, also auch Engel. Dann allerdings schon Engel. Ob dann allerdings der Todesengel mit dabei ist, ist die Frage. Nur andererseits, wenn man sagt, der Todesengel, also Azrael, a.s., sagt man auch dazu, hat ja eigentlich die Aufgabe, die Seelen der Menschen, oder allem auch vielleicht der Geistwesen hinwegzunehmen, das erübrigt sich ja dann. Dann ist ja ein absoluter Schlusspunkt. Das ganze Prozedere, wie Azrael das vornimmt und seine Awan und die anderen Engel, die Begleitenden, ist ja die, dass sie die Seele aus dem Körper herausziehen und dann die Himmel emporsteigen. Aber die Himmel vergehen ja in diesem Moment. Also die Aufgabe, die definiert wurde für die Engel, ist ja dann weitestgehend hinfällig. Auch das ist ein Punkt, weswegen man sagen kann, dass sie höchstwahrscheinlich dann auch in dem Falle eine Art von Tod erleiden. Jedenfalls ein Nichtsein in irgendeiner Art. Oder eine Auflösung, Umwandlung, wallahu alam. Wie das genau ist, wie gesagt, das entzieht sich ganz unserer Kenntnis. Ja?
Vom Engel Azrael.
Ja.
Ich denke mal, kann den irgendwie einen Hadith, das Malak al-Maut Azrael genannt haben, oder irgendwie, dass man das Azrael nennt.
Ja, yeah, also der Name kommt im Hadith vor. Also das heißt, im Koran selber kommt dieser Name Azrael nicht vor, aber im Hadith wird er genannt. Doch, also im Hadith ist es schon authentisch da.
Kannst du mal das nachschauen?
Das müsste ich jetzt wirklich kompliziert nachgucken. Ich weiß nicht wo, also zum Beispiel, ob es jetzt sich bei Sahih Muslim oder Darimi oder so findet, ich müsste gucken. Also es ist denkbar, also da müsste man allerdings wirklich nachgucken und bei den Sammlungen gucken, wo also über Tod, über Janaza und vor allen Dingen auch über verschiedene andere Arten da die Rede ist. Aber das kann ich jetzt so nicht genau gucken. Nur es ist schon bekannt, also das ist schon authentisch da. Das kann man schon, da kann man schon nachgehen. Ja. Ja?
Ist die Gattung ungläubiger Jin und Shaitan dasselbe?
Ist ein Zweifelsfall. Gut, das geht jetzt ein bisschen über die Ecke der Engel jetzt hinaus, das ist eigentlich ein Thema für sich mit den Jinn, aber darüber gibt es Ikhtilaf. Manche meinen, dass manche Arten der Shayatin eine Extragattungsart sind, manche gehen aber von der wortwörtlichen Bedeutung aus und sagen, prinzipiell ist es ja möglich, vom Arabischen her, und im Koran wird es ja vergleichbar auch gesagt, dass man als Shaitan jedes bösartige oder bösartig gewordene Wesen versteht, sei es von Menschen, sei es von Jinn als Gesamtgattung her. Es heißt ja, Shayatini minal Jinni wal Ins. Das wird an mehreren Ayat-Stellen genannt. Das ist eine Bedeutungsebene. Ob es nun so ist, dass es besondere Gattungsarten gibt, die nur böse sind, zum Beispiel bei den Afarid wäre das die Frage, oder dem Marada, einer besonderen Gattung der Jinn-Wesen, das ist die Frage. Das ist Ikhtilaf, wallahu alam. Das kann ich so nicht sagen. Das weiß niemand genau. Es gibt Meinungen, die sagen, ja, das sind Extragattungen, also jetzt von ihrer Art auch anders. Und manche meinen, nein, das sind eigentlich ganz normale Djinn, nur die sind eben böse geworden. Oder haben sich dem Bösen ergeben. Genau wie man bei einem Menschen sagen kann, der Mensch ist per se nicht bestimmt dazu, böse zu sein. Aber er lässt sich dahin bringen oder kommt irgendwie dahin. Wallahu a'lam. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Tja, noch Fragen? Wenn wäre jetzt die Gelegenheit? Ja? Ja?
Sie haben gesagt, dass Adam al-Salam unterrichtet wurde über, ja, über alle Dinge, die Namen aller Dinge.
Es heißt die Namen, al-Asma, ja.
Können wir sagen, dass Adam al-Salam der gelehrteste Mensch war, den es jemals gab? Oder wie verhält es sich zu Rasulullah al-Salam?
Manche Gelehrte meinen dazu, dass hier mit Asma die wesentlichen Dinge gemeint sind oder die entscheidenden Dinge oder das Wesen aller Dinge. In diesem Sinne wäre also sicherlich Adam nicht geringer als unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn das so wäre. Und manche meinen, man versteht hier die Dinge, die Weisheit und Wissen ausmachen. Dann könnte es sein, dass hier zum Beispiel bestimmte Dinge des Schicksals nicht inbegriffen sind. Denn es kann sein, dass du es so verstehst, ganz platt mal gesagt, ganz verallgemeinert. Ich könnte sagen, in dem Jetzt-Zustand, in dem Ist-Zustand, kann ich einer jeden Sache, auch dem Teppich hier, auch dem Papier, eine Erscheinungsform und eine Wirklichkeit zuordnen. Nicht wahr? Ich kann sagen, das Papier sieht so aus. In Wirklichkeit ist es das und das. Und ich kann das immer weiter treiben, bis ich zu dem wahren Wesen des Papiers gelangte, wenn ich das wollte. Aber natürlich, ich bin ein ganz normaler Mensch, mein Wissen ist sehr begrenzt. Doch Allah gab das Wesen um die wahren Inhalte der Dinge dem Adam. Nur, das heißt nicht, er hat ihn alle Dinge der Zukunft gelehrt. Auch nicht, was das Schicksal der Welt und der Völker ist. Das steht da nicht drin. Asma heißt hier nur die Namen, gemeint die Dinge an sich. Insofern könnte man sagen, insofern zum Beispiel, Wallahu alam, ich muss dazu sagen, Wallahu alam, es gibt verschiedene Meinungen hier auch dazu, wie es immer heißt, ikhtalafat al-ulama, also wenn es Gelehrte gibt, sind sie sich immer uneins, ist halt ein Charakterzug der Gelehrten, dass es so ist, die Propheten und die Gottesgesandten bekommen natürlich auch Kenntnis über alamul ghaib, über die Welt des Verborgenen, will sagen, auch über zeitliche Dinge, zum Beispiel, es wird dann und dann das geschehen, die und die Dinge werden eintreten am jüngsten Tag und so weiter. Darüber steht im Koran bezüglich Adams nichts. Es steht nicht, er wird ihnen die Zukunft lehren. Auch nicht die verborgenen Dinge, die in der Zeit vor ihm oder nach ihm liegen. Nein. Es wird nur auf die Dinge selbst sich bezogen. Das ist also insofern schon ein begrenztes Wissen, aber in seiner Art quasi allumfassend. Denn ich kann sagen, eine Sache hat ein Sein, eine Existenz und eine Sache hat einen Verlauf. Alle Dinge außer Allah subhanahu wa ta'ala sind geschaffen. Etwas, was geschaffen ist, hat naturgemäß einen Anfangspunkt und es hat einen Endpunkt. Alle Dinge, die erschaffen sind, müssen also auch einen Verlauf haben. Wenn ich jetzt sage, ich bekomme Wissen nur über die Sache selbst, weiß ich über den Verlauf nichts. In diesem Sinne könntest du sagen, da müsste man sagen, dass ein jeder Prophet im Allgemeinen, nicht nur unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natürlich mehr Wissen hat als Adam. Das ist hier eine besondere Sache, die Adam gegeben ist. Ein besonderer Ausschnitt aus dem Gesamtwissen Allahs, könnte man so sagen. Und jetzt hier?
Ich glaube, dass diese ganze Engelswelt ist also, so wie du es jetzt gebracht hast, sehr wenigen Menschen bekannt. Also das ist eine sehr viel, für die, glaube ich, für uns alle hier sind sehr viele Sachen neu bei den Ganzen. Oder zumindest das System. Also
das System ist vielen heute nicht mehr bekannt. Das war früher bekannter als heute, ja. Das ist das, was ich letztens also in diesem Bereich des Kulturvortrages ja auch gesagt habe. Das gehört auch zu unserer Kultur, dass wir wissen, was unser ganzes Sein umfasst. Jede Kultur hat eine Vorstellung über das, was sie ausmacht. Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit. Alle Dinge. Jeder hat sich Gedanken gemacht von frühester Zeit an, wie er lebt, was er hat. Wenn man aber sagt, wir wissen zum Beispiel über die Engel nicht Bescheid, so müssten wir sagen, die Engel selber sind ja nicht nur irgendein beliebiger Teil, sondern sie sind eines der wesentlichsten Teile unserer Überzeugung, unseres Din. Und unser Din gehört doch wohl ganz sicher, wenn wir sagen islamische Kultur, zur islamischen Kultur dazu. Also deswegen kann man ganz klipp und klar sagen, wer über die Engel nicht oder nicht ordentlich Bescheid weiß, hat einen erheblichen Mangel in seiner Kultur als Muslim. Das muss man klar so sagen. Das war auch der Grund, warum ich das heute vorgetragen habe. Das ist jetzt eine allgemeine Einführung, wohlgemerkt. Eine allgemeine, keine spezielle. Das sähe etwas anders aus. Aber das sollte man schon wissen. Gut, ja?
Was Engel betrifft, das habe ich vorher noch nie gehört. Ich weiß, dass Engel gibt, aber das ist halt auf verschiedene, dass sie geordnet sind, das habe ich wirklich nicht gewusst. Und meine Frage ist, ich bin Muslim, ich glaube an Gott, aber so tief bin ich leider noch nicht, ich arbeite daran. Wie schaut es aus jetzt manchmal, ich weiß nicht, das vielleicht klingt so lustig, mit dem Außerirdischen, gibt es
ja.
Sowas?
Man müsste jetzt sagen, Allah selber erschafft, was er will und hat erschaffen, was er will. Die Frage ist von Gelehrten indirekt, jetzt nicht mit dem Begriff Außerirdischer, sondern sie ist schon betrachtet worden, nämlich bezüglich Schöpfungswesen, die uns nicht im Koran genannt werden. Nicht wahr? Also, ich sage mal, Außerirdische, jetzt plump gesagt, kommen im Koran jetzt so nicht vor, wenn wir jetzt mal Engel und Dschinnwesen rauslassen. Mhm. Nicht wahr? Auf der anderen Seite wird aber auch gesagt, es wird nicht abgelehnt, weil es sein kann, dass Allah in den Welten, die er erschaffen hat, und er hat viele Welten erschaffen, dass da solche Wesen sind. Das mag sein. Wie diese Wesen sind und wie sie aussehen und ob ein Hingelangen möglich ist oder nicht, das wissen wir ja nun bis heute nicht. Ja, also wir haben darüber kein konkretes Wissen, auch keine wirklichen Anhaltspunkte, jetzt wenn wir mal von diesem ganzen Kram Klinge, Untertassen und so weiter absehen. Nur ich sage mal jetzt von der Frage des Ertiqat her, ist da überhaupt kein Problem. Denn wenn Allah andere Wesen außer Menschen und Dschinn und so weiter erschaffen wollte oder erschaffen hat vielleicht auch schon oder vielleicht auch noch erschaffen wird vor dem jüngsten Tag, dann tut er das eben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist durchaus möglich. Das ist möglich. Denn Allah nennt ja, das müssen wir auch wissen, er nennt ja im Koran das, was für uns wichtig und entscheidend ist. Er nennt aber nicht alles, was aus dem Alamul Ghaib stammt und was in seinem Wissen ist, im Koran. Es gibt Dinge, die Allah zurückhält, die wir nicht wissen. Das heißt, am jüngsten Tag wird er euch kundtun, was die Wirklichkeit der Dinge ist. Er wird euch kundtun, was ihr in Wahrheit getan habt. Und er wird euch kundtun, was gewesen ist. Das wird aber im Koran nicht so genannt. Es wird in allgemeiner Form genannt, teilweise auch bei Paradies und Hölle etwas konkreter, was die Arten sind, wie Mensch und wie Dschinn und wie Engel und wie die Schöpfung auch handelt. Es heißt, وَشَجَرُوا وَنَجْمُوا يَسْجُدَانُ und so weiter. Das heißt, auch die Schöpfung, wie die Schöpfung sich gegenüber Allah verhält, außer Menschen und Dschinn und so weiter, wird ja auch genannt. Nur, das, was darüber hinausgeht, über die Welt, die wir kennen, wird nicht genannt. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Welten gibt. Vielleicht gibt es Millionen von Welten. Das ist ja möglich. Das ist von dem Ertiqat kein Problem. Ein Problem wird nur, wenn man meint, dass die Beschäftigung damit entscheidend sei. Das ist natürlich nicht der Fall, denn entscheidend ist für den Menschen, dass er sagt, wozu ist er da? Wenn so etwas auftritt, sage ich, gut, das ist möglich. Das nehme ich zunächst einmal hin als eine Sache, die in der Allmacht Gottes liegt, keinen Zweifel. Ich sage das ganz offen, keinen Zweifel, habe ich gar kein Problem mit. Und ich wüsste auch keinen Gelehrten, der damit eins hat. Nur die Gelehrten haben sich damit nicht stark beschäftigt, weil sie sagten, das ist für uns nicht im Hauptblickfeld. Im Hauptblickfeld muss sein, wie der Mensch sich rettet. Nicht? Und wenn es andere Welten gibt, so haben sie andere Regeln. Vielleicht hat Allah ihnen auch etwas gegeben von der Weisheit und von der Regel. Das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja auch zum Beispiel, das wird auch gesagt von vielen Gelehrten, dass zum Beispiel auch die Dschinnwelt, dass sie auch Arten von Propheten bekommen haben. Von denen haben wir keinen einzigen Namen erwähnt. Es wird erwähnt, es gibt weitaus mehr als die Propheten und Gottesgesandten, die im Koran genannt sind. Also wenn wir die Zweifelsfälle weglassen und von plus minus 36 Propheten und Gesandten ausgehen, die namentlich erwähnt sind, gibt es Überlieferungen, die sagen, es sind zehntausende Gesandte gewesen. Das bedeutet, nur der minimalste Bruchteil, nicht mal ein Promille dessen, was da war, haben wir überhaupt namentlich erwähnt. Ja, wir haben ja sogar manche Namen von Offenbarungsschriften nicht erwähnt, die erwähnt werden. Das heißt, Suhafi Ibrahim wa Musa. Bei den Suhaf Musa, wenn wir das als Genitiv auftrennen, haben wir natürlich Taurat. Und Al-Furqan wird auch an manchen Stellen gesagt und so weiter. Aber die Suhaf Ibrahim haben keinen Eigennamen, der uns überliefert wurde. Auch nicht im Hadith. Das bedeutet, obwohl das ja eigentlich ein ziemlich konkretes Stück ist, auch ganz konkret einem Namen zugehörig, auch ganz konkret bestimmten Völkern zugehörig, bei denen Ibrahim ansässig gewesen ist. Wir wissen ja über die Geschichte Ibrahims einiges. Der wichtige Punkt, nämlich seine Schriften, da wissen wir gar nichts von. Gar nichts. Obwohl das ja schon viel konkreter an uns dran ist, als zum Beispiel Außerirdische. In diesem Sinne.
Danke.
Bitteschön. Ja, bitte.
Es ist sehr interessant, was Sie uns vorgetragen haben. Gibt es darüber Literatur und ein Nachschlagswerk, die man kaufen kann?
Ja, einige gibt es. In welcher Sprache meinen Sie?
In Deutsch.
In Deutsch. Boah, da bin ich jetzt dran gekommen. Das liegt aber auch ungünstig, das Ding. Auf Deutsch, einen Moment.
Arabisch.
Auf Arabisch weiß ich mehrere, doch. Da gibt es Werke, die sich nur mit Engeln beschäftigen. Ich habe letztens mir welche ausgeliehen, doch. Gibt es welche. Müsste ich aber zu Hause nachgucken, aber ich kann die Liste, also ich kann da ein, zwei Titel nennen, doch. Auf Arabisch weiß ich sicher.
Gut, dann sehen wir uns morgen Abend.
Ja, also morgen Abend, ich habe die jetzt nicht hier. Da muss ich mal nachgucken bei meiner Bücherliste zu Hause. Aber da gibt es schon was, was ich gesehen habe. Es gibt doch, es gibt auch zum Beispiel, wenn auch nur stückweise, also das sind immer nur bestimmte Ausschnitte. Von den moderneren, also zum Beispiel bei den meisten Werken, die sich mit Iman beschäftigen. Verschiedene Ertekat-Werke, da gibt es so verschiedene klassische Werke, die haben immer einen Abschnitt, der sich mit den Engeln beschäftigt, das ist klar. Und manche sind schon recht ausführlich. Außerdem in den Hadith-Werken, die kommentiert sind, die unkommentierten, die bringen nicht viel, sage ich ehrlich, aber die kommentierten. Zum Beispiel in dem in der Ausgabe von Sahih Muslim, in der Kommentierung von An-Nawawi. Da findet man natürlich einen extra Abschnitt, der sich nur mit dem Malaika beschäftigt. Und da ist ein sehr wertvoller Kommentar durch den Gelehrten An-Nawawi zum Beispiel. Bei Koran-Kommentaren, da müsste man sich quasi durchkämpfen bei den entsprechenden Stellen, zum Beispiel in Al-Baqarah, die bekannte Stelle zur Erschaffung und so weiter. Da würde ich bezüglich des Hadithes Qurtubi empfehlen, den Tafsir al-Kabir von Qurtubi. Und also, das ist, also der von Qurtubi ist bekannt, der Hauptkommentar. Und dann würde ich empfehlen, unbedingt von Fakhruddin al-Razi. Mafatih al-Ulum oder Tafsir al-Kabir. Da findet man sehr wertvolle Angaben. Weil dieser Tafsir von Razi nicht nur Sahih Hadithe beinhaltet, sondern er wägt diese Dinge auch gegeneinander ab und bringt das in ein System, zumindest ansatzweise. Daneben gibt es noch verschiedene andere Werke, die ich jetzt aber nicht so in der Kürze der Zeit nennen kann. Aber all diese Werke haben es in sich, sowohl im Arabischen als auch in anderen Sprachen, dass sie immer nur Stückwerk bringen. Also ich kenne momentan weder auf Deutsch noch in einer anderen Sprache ein Werk, was das als Gesamtsystem darstellt. Also so nicht. Deswegen ist es auch nicht so ganz einfach, das gebe ich zu. Die einzigen Werke, die das etwas versucht haben zu gliedern, sind die sogenannten Kutub al-Azama, die aber heute nicht herausgegeben werden. Das sind die Bücher, das älteste ist von dem berühmten Hadith-Sammler Al-Kisa'i, Rahmatullah Ali. Das sind Werke, die sich mit der Kosmologie beschäftigen, also gerade mit der Engelwelt, auf Grundlage von Hadithen hauptsächlich. Und die gibt es nur handschriftlich. Die werden nicht gedruckt. Also ich kenne keine einzige Druckedition aus den letzten 30 Jahren. Bitteschön. Ja?
Von arabischen Büchern kann ich einen Buch, das ist von Dr. Omar al-Ashqar.
Das ist... ja, der hat ja richtig, das kenne ich, ja.
Schon,
ja, das ist bekannt.
Die Engel, nur über die,
ja, aber da, ja.
Es gibt,
richtig, ja.
So nicht Mujallad, sondern Bücher, normale Bücher, glaube ich, drei oder vier Bücher.
Die Themenweise ist ein bisschen unterschiedlich, also bei denen, aber das stimmt.
Yeah.
Das ist richtig, also der Dr. Ashqar hat verschiedene Werke dazu verfasst, auch Adam und Jinn und so weiter, gibt es auch verschiedene Sachen. Also der ist durchaus bekannt, hat auch gute Quellen. Ist gut zu lesen, ja. Jetzt vom Arabischen her ist es richtig, ja, das stimmt. Ja, gut. Nee, ich kenne zwei, drei Werke davon, die sind also nicht schlecht. Gut, auf Deutsch ist natürlich jetzt ein gewisses Problem, weil wie in allen Fächern leider Gottes die Literatur sehr begrenzt ist. Das stimmt schon.
Und das ist leicht zum Verstehen. Also
ist nicht zu kompliziert geschrieben.
Meine ich, dass es auf dem Razi ist, es kann nicht jemand, das nicht der Ali verstehen, oder von Omar al-Ashqar,
das war es. Ja, gut, das ist schon richtig, ja.
Ganz leicht zum Verstehen.
Ja gut, es ist natürlich wieder was anderes, nicht?
Ja.
Das stimmt schon. Gut, ich würde sagen, dann beschließen wir das auch, weil es sonst auch zu spät wird. Das ist natürlich ein interessantes Thema. Auf jeden Fall danke ich euch allen. Jazakumullahu khaira. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Versammlung zu einer macht, wo die Engel der Barmherzigkeit und der Gnade und des Lohnes da sind. Und Ende mit Surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahu al-azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es morgen um 18:30 Uhr wieder ein Vortrag gibt.